Zitieren, die über die Bibel sprechen, was drin steht. Ich könnte jetzt alle möglichen Probleme diskutieren. Ich werde von allem das auch ein bisschen tun, aber von allem eben nur ein bisschen. Also das heißt, ich hoffe, dass ihr hier nicht mit der Erwartung gekommen seid, ihr geht raus und jetzt ist alles klar. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich hoffe, es sind manche Sachen etwas klarer. Das hoffe ich dann schon. Also bevor ich jetzt anfange, bete ich gerne noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du nicht nur ein ferner Gott geblieben bist, sondern dass du dich uns mitgeteilt hast, dass du zu Menschen gesprochen hast, direkt oder auch durch Träume, durch Visionen, durch Inspiration. Danke dafür, dass wir davon dein Wort haben, die Bibel, und dass sie uns dein Denken und Wollen mitteilt, dass sie uns das mitgibt, was wir für unsere Lebensgestaltung brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, jetzt gemeinsam über dein Wort nachzudenken und auch darüber nachzudenken, wie Menschen dein Wort angreifen und wie wir darauf reagieren können. Amen. Bevor ich jetzt anfange, erlaube ich mir noch einen kleinen Werbehinweis in eigener Sache, aber auch zu eurem Vorteil. Also vielleicht habt ihr gesehen, ich habe hier im letzten Jahr diesen Band veröffentlicht, Lebensbild von August Hermann Franke. Und ich tatsächlich habe viel Spaß gehabt, es zu schreiben, auch viel Arbeit natürlich. Und ich hoffe, dass manche von euch, die gerne mal eine Biografie oder was Ermutigendes lesen, viel Freude beim Lesen haben. Also es ist eine sehr spannende Person. Die letzte ausführliche Biografie von August Hermann Franke war von Erich Bayreuther, Ende der 50er Jahre. Die wurde dann mehrfach aufgelegt, wieder kennen wahrscheinlich auch einige. Danach gab es nur so kleine, wenige Abhandlungen, also ganz knappe oder bibelkritische. Deshalb ist das, glaube ich, durchaus, also habe ich empfunden, es wieder gut, mal nach 50 Jahren ihn wieder mal zu behandeln und besprechen, weil er war eine der außergewöhnlichsten christlichen Personen an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Es gibt wahrscheinlich keinen, der so stark die evangelische Kirche damals geprägt und erneuert hat, als Vertreter des Pietismus. Er hat Leute geprägt wie Zinzendorf, der bei ihm zur Schule gegangen ist. Er hat Leute wie Georg Müller geprägt, der die Waisenhäuser in Bristol gegründet hat. Und viele andere mehr. Er hatte engen Kontakt mit dem damaligen preußischen König und hatte den gewonnen, dass der eine Schulreform eingesetzt hat. Ich meine, ihr seid jetzt schon alle, die meisten aus der Schule draußen, deshalb kann ich sagen, er ist mitverantwortlich für die Schulpflicht. Die Schulpflicht wurde auf seine Initiative hin. Ja, wenn die jetzt noch Schüler sind, die sagen, was, der böse, ne, Kerl, hätte es den nicht gegeben und so. Aber an sich ist das ja gut. Also da war er mitverantwortlich. Ich war Berater des Königs für das allgemeine Schulreglement, preußische Schulreglement. Aber viel wichtiger geistlich, er hat damals eine christliche Schule gegründet. Er hat die erste evangelische Missionsgesellschaft gegründet, die erste Bibelgesellschaft weltweit gegründet und so weiter. Also interessantes Leben, wo ich euch sagen will, es lohnt sich zu lesen zum persönlichen Leben, zur Horizonterweiterung. Also falls ihr das lesen wollt, was ich jetzt alle hoffe, falls ihr das lesen wollt, könnt ihr irgendwas lesen, aber dieses hier ist halt das Neueste, was es darüber gibt und auch relativ umfassend. Unten in der Halle seht ihr da so geradeaus, wenn ihr reinkommt, da habe ich auf dem Tisch ein paar von den Büchern hingelegt. Kurz sage ich nur noch, ich habe auch eins geschrieben über Weltuntergang, weil ja im Jahr 2012 soll die Welt ja untergehen, wisst ihr ja, von den Mayas, ne? Und dann sage ich, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, was ihr wahrscheinlich auch schon wisst. Aber dann gehe ich noch mehr darum, wie Christen in der Vergangenheit manchmal und auch Sektierer Spekulationen über das Weltende gemacht haben und wo da die Probleme sind und warum man da auch vorsichtig sein sollte und was die Bibel wirklich sagt. Und denn ich glaube, vielfach verunehren Christen auch die Bibel, weil sie rumspekulieren und das immer wieder tun und dann jetzt meinen, sie wissen noch genauer, wann das kommt. Und dann werden die 12 Apostel die Wurzel gezogen und mal die, was weiß ich, 4 Evangelien geteilt durch die Zahl 6 oder die 7 Gemeinden oder sowas. Und dann sagt man, jetzt haben wir es und das ist sicherlich ein Problem. Gut, dabei lasse ich es mal. Bibelkritik. Wenn ich da sage, die Bibel hat doch recht, dann ist das ja eigentlich eine Antwort auf die Vorwurf, wo Leute sagen, die Bibel hat nicht recht. Wenn ich sage, die Bibel hat doch recht, das ist ja nicht eine neutrale Formulierung, sondern eine, da ist jemand, der sagt, das akzeptiere ich nicht. Und das geht davon aus, diejenigen, die jetzt als gläubige Christen hier sind, die lesen in der Bibel und in der Bibel wird der Anspruch erhoben, Wort Gottes zu sein. Da steht der Anspruch drin, das sind nicht nur die frommen Überlegungen von irgendwelchen Menschen vergangener Jahrhunderte, sondern Gott selbst redet da. An manchen Stellen gibt es wörtliche Zitate Gottes, also wo dann gesagt wird, Gott spricht, der Herr spricht oder sonst irgendetwas. Manchmal werden Visionen, Auditionen beschrieben. Manchmal wird darauf Bezug genommen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist diese Worte eingegeben hat. Das wäre der Selbstanspruch. Und dieser Selbstanspruch, der ist, glaube ich, relativ unbestreitbar. Ich könnte euch jetzt verschiedene Bibelstellen nennen, die sind relativ eindeutig. Ihr müsst Psalm 119 lesen. Der ganze Psalm ist voll davon. Oder die Einleitung von Jesus zum Bergpredigt, wo er dann sagt, kein Jota wird am Gesetz oder Wort Gottes vergehen. Oder wer das da durchstreicht, der wird der Letzte sein im Himmelreich Gottes. Und so weiter. Es gibt viele, viele Bibelstellen, die deutlich davon reden, die Bibel erhebt den Anspruch, Wort Gottes zu sein, uns Informationen von Gott zu geben, die wir sonst nicht haben könnten. Also das ist ganz klar. Das ist wenig bestreitbar, aber das, was bestreitbar ist, ob dieser Anspruch stimmt. Da gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, nein, das, was da in der Bibel drin steht, das stimmt nicht. Und dann verschiedene Gründe vorbringen, warum das denn nicht stimmen soll. Und darauf könnte man dann als Christ antworten, und doch hat die Bibel recht. Und jetzt kommt es darauf an, auf welcher Ebene wir argumentieren. Zu Recht haben, glaube ich, die Reformatoren darauf hingewiesen, die eigentlich überzeugende Überzeugung, die wichtigste Überzeugung, warum die Bibel wahr ist, die können wir nicht durch irgendwelche Sammlung von Fakten haben, sondern die können wir haben nur durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. So hat Luther das formuliert und Calvin auch. Also das Testimonium Spiritus Sanctus Internum, die haben das ja alles immer schön auf Latein ausgedrückt, ne? Und sie haben, glaube ich, recht damit. Eine Gewissheit, ob die Bibel recht hat oder nicht, werde ich nicht in erster Linie durch intellektuelle Argumente bekommen, sondern nur durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das müssen wir uns deutlich machen, auch unserem Gesprächspartner deutlich machen, weil er erwartet manchmal von uns etwas, was wir ihm nicht liefern können. Was aber nichts darüber aussagt, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Auf diesem Weg kann man keine hundertprozentige Sicherheit bekommen. Manchmal hilft das, wenn man solche Analogien formuliert. Analogie heißt ja, ich sage ein Beispiel aus einem anderen Wissensbereich und versuche den dann auf die Theologie zu übertragen. Und hier könnten wir Personen herausfordern, meinetwegen, wenn wir im menschlichen Bereich sind, woher weißt du, ob ein Arzt zuverlässig ist? Oder noch viel besser, woher weißt du, ob dein Partner dich liebt oder du ihn liebst? Und dann würden manche Leute, besonders natürlich die frisch Verliebten, die würden dann mit großer Sicherheit sagen, ja, ich liebe sie, also aus männlicher Sicht, ne? Ich liebe sie. Und jetzt versucht doch mal, diese Person zu fragen, beweis es mir. Dann denken die meistens, jetzt muss er irgendwie eine Mutprobe bestehen. Also was weiß ich, sie aus dem Feuer retten oder die Sterne vom Himmel holen oder so. Nein, nein, ich meine jetzt, beweis es mir wissenschaftlich. Denn ob du das tust, das heißt ja noch nicht wirklich, dass es ein Beweis ist. Könnte ja auch sein, du rettest sie aus den Flammen, einfach weil du als Held groß rauskommen willst. Das könnte ja andere Motive noch sein. Muss ja keine große Liebe sein. Du willst einfach die Zeitung, deshalb machst du das. Ne? Also das ist ja auch kein Beweis. So ist ein wissenschaftlicher Beweis, dass einen anderen liebt. Da sagst du, ja, ich habe ihm einen Kuss gegeben. Das ist auch kein Beweis. Wie viele Prostituierte gibt es, die ihre Kunden küssen? Oder sonst was, heißt ja nicht gleich Liebe. Oder wie viele schlechte Ehepaare gibt es, die dann trotzdem noch ein Abschiedsküsschen sich geben oder so. Oder umgekehrt, aus Frankreich, wo meine Frau herstammt, da küssen die Leute andauernd. Aber lieben sich nicht unbedingt, ja. Weil da gehört es mit dazu, wenn du jemanden triffst, dann so dreimal, normalerweise Wange, Wange oder manchmal Mund, Mund und so. Aber es ist nicht unbedingt ein Zeichen der Liebe. Also ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Analogie ist das ja. Nicht? Analogie heißt, wir wissen, dass es etwas wie Verliebtsein gibt und wir meinen manchmal sicher zu sein, da liebt mich jemand, aber wir können es nicht beweisen. Also und hier merken wir einfach, es gibt Teile der Realität, Bereiche der Realität, die sind für die wissenschaftlichen Methoden nicht zugänglich. Das ist wichtig, dem anderen zu vermitteln, sonst erwartet er von uns etwas, was wir ihm nicht liefern können und sich hinterher enttäuschen. Ja, siehst du doch nicht. Ja, das können wir gleich von vornherein klar machen. Diesen Weg können wir nicht geben. Das heißt aber nicht, dass die Sache deshalb falsch ist. Es gibt ja manche Leute, die argumentieren, wenn du keinen wissenschaftlichen Nachweis für etwas hast, dann ist es falsch, diese Sache. Und das ist rein logisch, auch philosophisch unsinnig. Nur weil wir etwas nicht beweisen können, heißt es noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Oder? Wenn ihr es mir nicht glaubt, mache ich wieder eine Analogie. Und zwar Radioaktivität. Seit wann kann man Radioaktivität beweisen? Naja, so seit Madame Curie und ein bisschen früher. Die hat das entdeckt. Das ist etwas über 100 Jahre her. Das heißt, vorher gab es also keine Radioaktivität. Dann merke ich, es natürlich klar. Natürlich gab es die vorher, nur man konnte sie nicht beweisen. Aber klar gab es die. Es gab nur nicht die wissenschaftliche Nachweismethode. Und genauso müssen wir auch sehen, bei der Bibel, da geht es nicht darum zu sagen, weil die Wissenschaft zum jetzigen Zeitpunkt die Wahrheit der Bibel nicht beweisen kann, ist sie falsch. Das wäre ungefähr so, als wenn ich vor 200 Jahren gesagt hätte, weil die Wissenschaft Radioaktivität nicht beweisen kann, gibt es keine. Das wäre auch unsinnig. Wir können nicht aus dem, was wir nicht untersuchen können, eine Schlussfolgerung ziehen, sondern nur was wir untersuchen können. Und jetzt fordert doch euer Gesprächspartner raus. Dann fragt doch, welche Methoden der Naturwissenschaft bestehen denn, um die Wahrheit der Bibel untersuchen zu können? Manche kommen ja auch sehr schnell und sagen, ich glaube der Bibel nicht, weil die Bibel der Wissenschaft widerspricht. Kennt ihr vielleicht auch solche Sachen? Wobei an sich, eigentlich manchmal ist mir innerlich eher nach Lachen zu gut oder nach Weinen, je nachdem. Und zwar, weil im Grunde ist das doch vollkommen unlogisch. Jetzt könnt ihr die Leute mal fragen. Fragt doch mal im Einzelnen, geht die Wissenschaft mal durch. Fragt mal, wo widerspricht die Germanistik der Wissenschaft, der Bibel? Dann geht ihr durch, kein Widerspruch. Also wenn der Lektor gut gearbeitet hat bei der Herausgabe der Bibel, stimmt alles mit der Grammatik, alles mit der Wortwahl. Wir müssten sogar sagen, Luther hat sogar die deutsche Sprache geprägt, noch mit seiner Bibelübersetzung. Also, was spricht die Geografie gegen die Bibel? Eigentlich auch nicht. Da steht, es gibt einen Berg Ararat, einen Euphrat und Tigris und Jerusalem, gibt es alles. Kein Widerspruch. Was spricht die Mathematik gegen die Bibel? Eigentlich auch nichts. Was spricht die und so weiter, Physik? Auch nichts. Ja, und am Ende kommt meistens raus, aber die Evolutionstheorie. Da muss man sagen, aber die Evolutionstheorie ist nicht die Gesamtheit der Wissenschaft. Das ist eine Theorie, ein Bereich. Und da würde ich dann selbst noch sagen, ja gut, meinetwegen, wenn du dir an den glauben willst, selbst die Evolutionstheorie sagt ja nicht, dass es keinen Gott gibt. Oder dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Oder nicht für unsere Sünden gestorben ist. Oder sagt die Evolutionstheorie was dagegen? Wüsste ich nicht. Wie wollte man das auch untersuchen? Kann man ja gar nicht mit den Methoden der Evolutionsbiologie untersuchen. Also das heißt, ein ganz wichtiger Punkt schon in unserer Diskussion, Erwartungshaltung ist, mit welchen Mitteln können wir die Bibel überhaupt untersuchen und mit welchen eben nicht? Und dass wir nicht auf solche Pauschalurteile wie die Wissenschaft ist gegen die Bibel, dass wir da nicht drauf reinfallen oder versuchen dann wissenschaftlich zu beweisen, die Bibel ist wahr. Da sollten wir aufpassen. Wir sollten uns auch nicht zu schnell darauf einlassen, auf diese Sache, dass wir meinen, also da kommt jemand und sagt, ja, da hat man aber archäologisch noch nichts ausgegraben, also ist die Bibel falsch. Findet man ganz häufig, wenn ihr das nachlesen wollt, zum Beispiel in dem Bestseller, auch auf Deutsch übersetzt, Finkelstein, Chefausgräber in Israel, also öffentliches Amt, kennt sich auch aus in dem Bereich, keine Posaunen vor Jericho. Da schreibt er dann ganz häufig, da ist die Bibel falsch, weil wir haben bisher darüber noch nichts gefunden. Jetzt frage ich euch einmal, wo ist das logische Problem in dieser Argumentation? Bitte? Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber jetzt seid ihr schon in die Diskussion rein. Ihr braucht gar nicht in die Diskussion einsteigen, denn am besten könnt ihr Sachen widerlegen, indem ihr seht, dass die Argumentation unsinnig ist. Und hier ist die Argumentation unsinnig. Genau, einmal muss man sagen, das ist bisher, und selbst wenn ich nur das bisher nicht betone, kein Archäologe darf, wenn er fachkundig ist, seine Argumentation aufbauen auf das, was er nicht gefunden hat. Das ist ja absurd. Sondern er kann sie immer nur aufbauen auf das, was er gefunden hat. Und deshalb kann er keine Aussagen machen mit dem, was begründen, was er noch nicht gefunden hat oder nicht gefunden hat. Denn wie will er das tun? Er weiß erstmal nicht, was alles noch in der Erde steckt, und selbst was nicht in der Erde drin steckt, heißt doch nicht, dass es das nicht gibt. Also, ich könnte hier leichtes Experiment für euch einmal machen. Wer erinnert sich an seine Vorfahren vor 500 Jahren? Und jetzt sage ich, hast du Beweise dafür, dass es Vorfahren gab vor 500 Jahren von dir? Jetzt kannst du keine Beweise, also sage ich, dann gab es sie auch nicht. Genau, jetzt sagst du zu Recht, das ist ja vollkommen richtig, der Beweis ist ja da, sonst würde ich ja gar nicht existieren. Es muss ja einen vor mir gegeben haben. Aber da merkt ihr, genauso logisch ist das ja bei der Bibel auch. Da müssen wir sagen, wenn darüber geschrieben worden ist, dann muss es ja was gegeben haben, worüber sie geschrieben haben. Auch wenn ich kein anderes Papier mehr in der Hand habe. Und da merken wir, die Analogien helfen manchmal. Wir können nicht beweisen, dass ein Vorfahr, also ich kann es nicht. Ich habe keinen Stammbaum mit Originaldokumenten, dass jemand vor 500 Jahren gelebt hat. Und dann müsste ich ja noch nachweisen, dass die nicht gefälscht sind und so weiter. Ne? Also fast unmöglich. Und die meisten unserer Vorfahren waren, tut mir leid, das zu sagen, die waren so unbedeutend, dass eben kein Geschichtsschreiber darüber geschrieben hat. Die meisten. Ne? Wir sind da nicht alle abhängig Abkommen von Königen und was weiß ich, Fürsten und so etwas. Ich meine vom höchsten König Gott und so weiter. Natürlich fromm, wissen wir ja alle, aber ich meine jetzt irdisch. Ne? Und trotzdem wird keiner mit Vernunft bestreiten, dass es diese Vorfahren gegeben hat, obwohl wir keine historischen Belege dafür haben. Und genauso ist es auch unsinnig, erstmal generell zu bestreiten, dass das so gewesen ist, wenn ich keine historischen Informationen habe. Dann müsste ich erstmal davon ausgehen, hier ist ein historisches Dokument, was die Bibel ist, dann ist das ein Wahrheitsanspruch, den sollte ich erstmal gelten lassen und sollte dann sagen, wenn ich andere Dokumente habe, die dagegen sprechen, dann kann ich die miteinander vergleichen und überprüfen, wer recht hat. Aber solange ich keine habe, wäre es unsinnig, auch logisch unsinnig, die in Zweifel zu ziehen. Aber genauso argumentieren viele Leute. Aber damit kannst du alles oder nichts begründen. Mit diesem, ich habe noch keinen Beweis dafür, also ist es falsch. Aber damit, eben wie gesagt, das ist die Argumentation ist unsinnig und kein Mensch, auch kein Archäologe, kann etwas begründen mit etwas, was er nicht gefunden hat. Wobei gerade bei dem Finkelstein, der war dann auch manchmal so ein Schlitzohr noch, weil er eben gegen die Bibel argumentieren will. Er hat dann gesagt, in Jerusalem haben wir zur Zeit Davids nicht gefunden. Er hat aber nicht erwähnt, dass es in Hazor und Megiddo zur Zeit Davids etwas gefunden gibt, was auf David hindeutet. Das heißt, er hat nicht gelogen. Hat nur einen Teil der Wahrheit gesagt. Das ist auch häufig bei Leuten, die die Bibel kritisieren. Die sagen dir etwas, was problematisch ist, aber sie sind ja nicht verpflichtet, dir alles zu erzählen, was es noch an Informationen gibt. Das musst du dann halt heraussuchen. Das heißt, wenn du einzelne Daten hast, die nicht mit biblischer Überlieferung übereinstimmen oder vielleicht nicht übereinstimmen, dann heißt das noch lange nicht, dass deshalb die Bibel falsch ist. Wir müssen dann ja auch die Vertrauenswürdigkeit werten. Zum Beispiel bei Flavius Josephus. Viele sagen, weil Flavius Josephus darüber geschrieben hat, ist es wahr. Heute sagen die meisten Historiker, Flavius Josephus war als Historiker von der Beschreibung seiner Zeit unzuverlässiger als die Evangelien. Wenn ihr das einmal nachlesen wollt, es gibt von einem Knoll, Leben Jesu, glaube ich, heißt das Buch, ist schon in zig Auflagen erschienen, sehr gut archäologisch gearbeitet, weist nach, dass das Lukas-Evangelium historisch vertrauenswürdiger ist als Flavius Josephus, was die Zeitgeschichte angeht. Der Lukas gebraucht die korrekten Bezeichnungen, zum Beispiel für römische Amtsbezeichnungen und sowas. Flavius Josephus nicht. Also da merken wir, jetzt kann man nicht sagen, weil nur der Lukas darüber schreibt, deshalb ist es ja falsch. Hier müssen wir vielleicht umgekehrt sagen, weil nur der Flavius Josephus schreibt, ist es ja nicht richtig. Aber viele Christen haben sich daran gewöhnt. Erstmal muss man der Bibel misstrauen. Und wenn es dann noch irgendeinen hergelaufenen Philosophen gibt, der was drüber schreibt, ja, dann können wir der Bibel glauben. Ja, wieso denn? Jetzt müssen wir erstmal nachweisen, dass die Bibel denn so unglaubwürdig ist. Das kann man ja nicht nur behaupten. Man kann es behaupten, aber das muss man belegen. Also hier auch bei den Angriffen, die Bibel hat doch recht, ein ganz wesentlicher Teil besteht darin, dass ihr euch die Argumente gut anhören müsst von euren Gesprächspartnern. Und in ganz vielen Fällen braucht ihr gar nicht tiefer darauf einzugehen, weil die Argumente generell nicht wissenschaftlich sind, nicht logisch sind. Und dann das viele herumdiskutieren, führt nur dazu, dass dieser Sachverhalt verunklart wird. Statt von vornherein zu sagen, unlogische Argumentation stimmt nicht. Kennt ihr vielleicht auch, es gibt manche Leute, die sagen, es gibt Gott nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und dann denkst du jetzt auch, das musst du lange beweisen, ich habe Gott gesehen. Ja, aber gut, die meisten von uns haben ihn nicht gesehen. Nur, was sagt das darüber aus, wenn du Gott gesehen hast oder nicht? Das sagt nichts anderes aus, als dass du Gott nicht gesehen hast, wenn du ehrlich bist. Aber nichts anderes.
Ich habe meine Seele auch noch nie gesehen.
So könnte man argumentieren, ich würde, das ist ja auch wieder eine Analogie, ich würde ja längst nicht auf die Seele tippen, weil bei der Seele, da gibt es ja noch andere Nachweismethoden und all so etwas, wo man jetzt sagen könnte, ja, aber wir fühlen das ja, empfinden das ja. Ich würde hier auf Sachen reingehen, die man gar nicht wahrnehmen kann, von denen wir trotzdem ausgehen, dass es da sind. Hier würde ich wiederum eingehen, was ich gerade gesagt habe, die Radioaktivität. Radioaktivität kann keiner sehen, keiner fühlen, keiner messen. Und lange Zeit hat man sie nicht mal technisch feststellen können und trotzdem gibt es sie. Also das heißt, logisch gesehen, sagt, dass ich etwas nicht gesehen habe, höchstens etwas darüber aus, wie die Konsistenz eines Gegenstandes ist. Aber nicht, ob es ihn gibt oder nicht. Geschweige denn, jetzt müsst ihr noch sagen, habe ich in die richtige Richtung geschaut? Könnte ja sein, dass, mal etwas flapsig gesagt, Gott gerade hinter den Alpha Centauri sich versteckt hat, als ich mich umgeschaut habe. Und dann? Dann habe ich mich umgeschaut und gesagt, sehe ihn nicht. Oder was ist denn, wenn Gott eine andere Konsistenz hat als wir? Unsere Augen können ja nur ein bestimmtes Lichtspektrum sehen. Also zum Beispiel, bestimmte Sachen können wir nicht sehen. Wärmestrahlung können wir nicht sehen. Kann man mit Kameras fotografieren, aber können wir nicht sehen. Aber die ist ja real, die ist ja da. Und genauso kann es auch bei Gott sein. Vielleicht ist er einfach für unsere Augen unsichtbar, steht aber gerade vor dir. Also es gibt ja viele Sachen, wie zum Beispiel radioaktive Strahlen. Kannst du sie sehen mit deinem Auge? Nein. Ist sie da? Ja. Also das heißt, warum nicht mit Gott? Wäre auch möglich. Also ich sage hier nur Möglichkeiten, ich sage, Gott ist nicht so. Da will ich nur sagen, diese Argumentation ist unsinnig. Weil ich ihn nicht gesehen habe, gibt es ihn nicht. Mich erinnert das auch so an manche kleine Kinder, die kennt ihr ja auch, nicht? So kleinere Kinder, nicht? Die dann, genau, Hände vor die Augen, ich bin weg. Ja. Weil ich dich nicht mehr sehe, kannst du mich auch nicht mehr sehen, so nach dem Muster. Ne? Aber dann merken wir, das ist doch eigentlich lächerlich. Und manche argumentieren auch auf der Ebene, das ist einfach unlogisch, unstimmig. Nun, ich möchte gerne gleich, weil ich jetzt einige Punkte ansprechen könnte, das aber nicht willkürlich tun will, will ich auf eure Fragen eingehen. Bevor ich auf eure Fragen eingehe, will ich hier in aller Kürze 10 Punkte nennen, wo ich glaube, wo heute die größte Herausforderung durch Bibelkritik an uns gestellt ist. Und bei manchen dieser Sachen werdet ihr merken, die betrifft euch nämlich auch. Ich glaube, es gibt gegenwärtig den Säkularismus, die Säkularisierung, und die ist bibelkritisch, weil sie das Irdische zur Hauptsache macht und das Jenseitige zur Nebensache erklärt. Und ich glaube, hier sind selbst viele Christen zwischenzeitlich zu Bibelkritikern geworden, nicht in dem, was sie sagen, sondern in dem, wie sie leben und was sie machen. Wenn ihr dann zum Beispiel im 2. Korintherbrief nachschaut, Kapitel 4, ganz gegen Ende des Kapitels, da sagt er, wir vertrauen nicht auf das Zeitliche, sondern auf das, was ewig ist. Denn das, was zeitlich ist, ist schnell vorübergehend und so weiter. Ich meine, ich lese es euch auch noch vor, damit ihr den genauen Wortlaut habt. 2. Korinther, Kapitel 4, Ende 16 und bis zum Ende des Kapitels. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis ist schnell vorübergehend und leicht. Verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare, was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar ist, ist ewig. Wenn wir das wirklich glauben, dann sollte sich das auch niederschlagen in unserer Zeiteinteilung, in unseren Lebenszielen, in den Wertungen, die wir vornehmen. Aber gerade viele Menschen, auch Christen, tun das nicht. Nicht, weil sie böse sind, ich will ja gar nicht auf euch schimpfen, sondern weil wir in einer Welt leben, die so stark von der Säkularisierung bestimmt ist. Jetzt überprüft euer Leben oder das in eurer Gemeinde. Wie viel Zeit wird investiert, dass das Haus schön ist, dass der Urlaub geplant ist, die Freizeit geplant wird, dass man es locker hat und das Essen gut ist? Und wie viel Zeit wird am Plan am Tag für die Ewigkeit eingeplant? Und da sehen wir ganz klar, wir sind in einer säkularisierten Welt und das ist Bibelkritik. Die Bibel sagt, das Jenseits ist das Wichtige. Das sagt Paulus hier ganz deutlich, habe ich euch vorgelesen. Da sagt er, das Leiden, was wir haben, ist schnell vorübergehend und leicht. Damit meint er, diese 70 Jahre oder 80, die ihr erlebt, die gehen schnell vorüber. Und da hat er ja recht. Aber was hast du dann für die Ewigkeit getan? Und die Wahrheit kennen wir alle. Aber selbst im Leben von vielen Christen wird sie nicht umgesetzt. Und Bibelkritik ist ja nicht nur, dass ich sage, die Bibel ist falsch, sondern indem ich so lebe, als ob sie falsch wäre. Ich sage vielleicht, sie ist wahr, aber ich lebe nicht und denke nicht so. Und das ist eine Art von Bibelkritik, die in unserer Umgebung weit verbreitet ist, aber die auch in der Gefahr besteht, dass wir als Christen sie übernehmen und dann genauso leben. Und auch das ist Bibelkritik. Ich sage, die Bibel schreibt das, aber in Wirklichkeit ist es eine Lüge, zumindest wenn ich mein Leben betrachte oder meine Entscheidungen betrachte. Denn wenn ich es wirklich als wahr ansehen würde, müsste ich da andere Konsequenzen rausziehen. Das ist eine Art von Bibelkritik, die kommt nicht aus christlichem Bereich, aber hat Einfluss im christlichen Bereich. Und die ist ganz gefährlich, weil sie eben gar nicht erstmal sagt, das ist falsch, sondern man liest es und sagt noch, ist richtig, aber man kümmert sich nicht drum. Das ist Säkularismus, Säkularisierung, mit der haben wir dabei zu tun. Das Wichtigste im Leben ist das Irdische, das ist der Beruf, die Freizeitgestaltung, Familie, Gesundheit, ist ja auch alles wichtig. Nur nach der Bibel müssen wir eindeutig sagen, da stimmt ihr wahrscheinlich alle zu. Aber das ist nicht das Primäre und Wichtigste. Dann zweitens, die Politik ist bibelkritisch, mit der wir heute in Deutschland zu tun haben. Die gegenwärtige Politik ist bibelkritisch, weil sie ethische Aussagen der Bibel verneint und lediglich sogar kriminalisiert. Also das wissen wir ja, es gibt immer mehr Gesetze, die den Christen, wenn er sich nach der Bibel orientieren will, kriminalisiert. Also eine Sache ist beispielsweise, darfst du dein Kind strafen? Ich sage euch jetzt gar keine Antwort darauf. Ich will ja nicht, dass ich selbst eine Anzeige von euch bekomme oder so. Ne? Aber ihr wisst, das ist heute kriminalisiert. Du darfst über Züchtigung von Kindern nichts sagen. Sobald du es sagst, kannst du einen Prozess am Hals haben. So wie Wilfried Block, habt ihr vielleicht einige mitbekommen, der im Dezember da ein Strafverfahren bekommen hat, weil er sowas öffentlich gesagt hat. Also das heißt, Politik rückt ab von biblischen Inhalten, kritisiert sie öffentlich, gesetzlich, aber manchmal sogar kriminalisiert sie. Das heißt, es ist dann gesetzlich verboten, biblische Überzeugungen zu haben. Und das ist problematisch. Da merken wir, hier sind wir als Christen herausgefordert. Und das ist hier nicht nur im Bereich von Erziehungsfragen, sondern das ist der, was alle von euch hoffentlich schon kennen oder auch mein Buch darüber gelesen haben, über Gender Mainstreaming. Das ist offizielles Programm der Bundesrepublik Deutschland. Und das soll dazu sagen, wenn du dein Kind erziehst, sagst, du bist ein Junge und jetzt sollst du auch wie ein Junge leben und so und wie ein Junge was weiß ich machen, dann bist du diskriminierend. Weil du deinem Kind keine Freiheit gibst, denn vielleicht will dieser Junge ja sich entscheiden, dass er eigentlich wie ein Mädchen leben will oder wie ein ganz anderes Lebewesen. Dann bist du diskriminierend. Also das heißt, das Gesetz legt fest, wie du über Mann und Frau zu denken hast. Und ja nicht nur bei dir. Zum Beispiel die Medien haben sogar Strafandrohung. Es gibt EU-Gesetz, Strafandrohung, wenn du in den Medien geschlechterspezifische Rollen zeigst, kannst du Bußgelder bekommen. Also das heißt, der Staat bewusst hat hier das christliche Lebensbild nicht nur relativiert, sondern aufgegeben und will dafür sorgen, mit Mitteln gesetzlicher Vorlagen, dass dieses Weltbild verdrängt wird und durch ein anderes ersetzt wird, nämlich das Gender Mainstreaming. Und hier merken wir, die Politik ist nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen bibelkritisch. Sie nimmt nämlich die eindeutigen Aussagen der Bibel und sagt, die sind falsch. Und wenn du denen weiter nachgehst, dann kann es sogar sein, dass du dafür Bußgeld bezahlen musst oder ins Gefängnis kommst oder sonst irgendwas passiert. Oder auch Abtreibung. Das heißt, wenn du jetzt, war ja dann ein Prozess, wo da Leute angeklagt wurden, wo dann mal gesagt, Abtreibung ist Mord. Und das ist es ja. Und was ist es, wenn du einen Menschen tötest, der unschuldig ist? Und das ist ja das Embryo oder das Kind. Das ist Mord. Aber du darfst heute sowas in der Öffentlichkeit kaum sagen. Wenn du ein öffentliches Amt hast, dann kann es sein, bist du schnell weg vom Fenster. Alles vorbei. Das war ja unter anderem, als dieser Christabel-Kongress war, da war ja auch ein Seminar über Abtreibung. Und da wollte ein Politiker durchsetzen, dass dieses Abtreibungsseminar abgesetzt wird. Politische Einflussnahme. Die Medien sind in den letzten Jahren überwiegend bibelkritisch geworden. Und zwar zahlreiche Medien betreiben Bibelkritik, weil sie ethische und lehrmäßige Aussagen der Bibel zunehmend kritisch darstellen, auch gegen Christen Stellung machen und beziehen und Prinzipien der Bibel relativieren. Und da könnt ihr euch jetzt zahlreiche Beispiele nennen, wahrscheinlich fallen euch selbst auch welche ein. Das ist auch gar nicht unbedingt böse gemeint. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass der meiste Teil, ich glaube etwa 80%, also ich habe den Leiter von IDEA gefragt, der hat diese Umfrage gelesen, hat mir gesagt, etwa 80% der Medienschaffenden haben mit Gott nichts zu tun, sind eher atheistisch orientiert, entweder ganz praktisch oder in ihrem Leben oder in der Theorie. Und dass die jetzt kritisch über Christen schreiben, ist ja vollkommen klar. Die verstehen ja häufig gar nicht, wie komisch Christen ticken und reagieren. Aber das müssen wir uns darauf einstellen. Die Medien berichten nicht neutral über Christen, häufig, weil sie keine Ahnung haben, manchmal, weil sie es nicht wollen. Beispiele dafür. Christabel habe ich schon erwähnt, 2008, noch gar nicht so lange her, in Bremen. Ganz klar, die Medien haben dagegen Stellung bzw. Stimmung gemacht. Da sind die Umerzieher, die Homo-Umerzieher oder die schwulen Umerzieher oder so etwas, die da sind. Warum? Weil ein Seminar da war über sexuelle Identität. Und da hat man so viel Druck gemacht, auch durch politische Seite. Volker Beck, als damals Sprecher der Grünen, hat da ganz viel Druck gemacht, bis sie durchgesetzt haben, dass das Seminar abgesetzt worden ist. Und das in einem Land, wo Religions- und Meinungsfreiheit ist. Und was ist das? Die Medien sind hier nicht neutral. Sie haben aber nicht berichtet, zum Beispiel, dass Schwulengruppen so Sit-ins gemacht haben, um dann christliche Veranstaltungen zu blockieren. Dass eben Parolen geschrien worden sind, wo Christen übelst diskriminiert worden waren. Ja, ich habe jemanden im Internet, der hat auch darüber geschrieben, hat gesagt, ja, das ist ja schlimm, wir haben das gemacht. Was haben die gemacht? Dass eben vor dem Seminar, so vor dem, der da geredet hat, waren dann eben 20 Schwule, die haben sich die ganze Zeit abgeknutscht und geküsst, dass alle die sehen mussten und nicht mehr den Redner sehen konnten. Und da muss man sagen, da wurde in den Medien nicht drüber berichtet. Das ist einseitig. Da muss man sagen, die Medien sind nicht objektiv in der Hinsicht. Zweitens war dann Georg-Müller-Schule in Bielefeld 2008. Durch die Medien gezogen worden, weil Politiker haben die Medien gebraucht und in den Medien stand, die Schule muss verboten werden, denn die machen da so eine Parallelgesellschaft und was weiß ich. Natürlich, es kommt das, was wir alle erwarten, denn die lehren, Homosexualität ist nicht normal und die lehren dabei auch, Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen. Und wenn man so mittelalterlich ist, ja, dann darf man keine Schule machen. Und da haben Medien ganz stark Stimmung bezogen, haben keine objektive Information, sondern nur das, worauf man schießen konnte. Also auch das nicht neutral. Oder 2009, Seminar oder Tagung der christlicher Therapeuten in Marburg. Das wurde im Vorfeld von den Medien so aufgeputscht, dass dann hinterher Tausende gewesen waren, die gegen diese Sache demonstriert haben. Die Christen mussten von 200 Polizisten geschützt werden, damit sie ihre Tagung abhalten konnten. Es wurden christliche Gebäude verschandelt dabei. Es wurde skandiert dabei, hätte Maria abgetrieben, wäre uns das erspart geblieben und ähnliche Sachen. Christen wurden übelst fertig gemacht. Und die Medien haben nur beschrieben, die bösen Christen haben eine Tagung und die wollen eben die Homosexuellen umerziehen. Über die Gewalt der Gegner kein Wort erwähnt. Die Christen waren alle friedlich, die Gegner waren gewalttätig, haben Sachbeschädigung gemacht, übelste Volksverhetzung gemacht, keine Medien haben darüber berichtet, außer die christlichen. Also da merken wir keine eindeutige Stellungnahme. Oder unsere beiden Bibelschülerinnen, Rita und Anita, als sie im Jemen umgebracht worden sind. Was war in den deutschen Medien zu hören? Manche kennen diesen unseligen Beitrag von Frontal 21, der dann damit endete. Bisher wussten wir, es gibt islamische Selbstmordattentäter, jetzt wissen wir auch, es gibt radikale Christen, die bereit sind, für den Glauben zu sterben. Ergo haben die meisten Leute gedacht, aha, es gibt also Christen, die auch mit Bomben in der Tasche herumlaufen und sich in die Luft sprengen. Denn das war ja die Parallele, die man gezogen hat. Dass man dann sagt, es gibt Leute, die anderen helfen wollen und dann von Verbrechern umgebracht werden. Das wäre ja die neutrale Darstellung. Man muss nicht mehr Christ dafür sein. Das wurde bewusst nicht gemacht. Und das taucht bis heute noch wieder auf. Obwohl es ja eine Programmklage gab, der Recht gegeben wurde. Das hast du bis heute zitiert. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen das Buch von Ursula Caberta gelesen. Die ist angestellt von der Stadt Hamburg für Sektenfragen und Religionsfragen. Hat ein Buch, Schwarzbuch Esoterik, geschrieben. Da ist dann eine ganze Seite nur über Bibelschule Brake. Wo ich mich frage, was hat die mit Esoterik zu tun, die Bibelschule Brake? Aber da muss man schon merken, wie lächerlich. Aber das ist eine Frau, die wird davon bestahlt, vom Staat. Für das, was sie schreibt. Schreibt Gutachten. Und was schreibt sie darin? Sie zitiert aus dieser Interview von Frontal 21. Obwohl das vom Programm Klage zurückgewiesen, also gesagt wurde, das ist falsch. Sie zitiert es wieder und wärmt es wieder auf. Und sagt wieder, aha, an der Bibelschule Brake werden eben radikale Christen fertig gemacht, die eben die Gesellschaft unterwandern wollen und was weiß ich noch alles da. Und ich habe der Frau auch ein E-Mail geschrieben, nie eine Antwort bekommen. Habe ihr ein E-Mail geschrieben, sie sollten doch gründlicher recherchieren, vielleicht wäre es gut, wenn sie über die Bibelschule Brake schreibt, dass sie sich hier mal meldet, mit jemandem spricht, der von ihr ist. Wäre doch mal ein guter Anfang, oder? Ja. Aber stattdessen nimmt sie einen Populärbeitrag von Frontal 21 und das nimmt sie als Grundlage ihrer Entscheidung für politische Entscheidungen im Bundesland Hamburg. Das ist übel. Also das hat Auswirkungen. Oder denken wir an die Strafanzeige, die ich ja gesagt habe, die von grünen Abgeordneten aus Hessen gemacht ist gegen den Block, Wilfried Block. Also Medien sind kritisch dem gegenüber. Oder, das könnt ihr selbst noch nachlesen. Ich war jetzt unterwegs zu einer Reise nach Süddeutschland, habe da unterrichtet und habe mir dann eine Bahnhofsbücherei, habe mir zwei Zeitschriften gekauft. Einmal PM, kennen manche ja, Titelnummer für 2012, Januarnummer. Da steht dann Karma, die geheime Wissenschaft des Guten. Neue Studien bestätigen das fernöstliche Konzept des Schicksals. Titelthema, Hauptnummer. Dann lese ich das durch. Und da wird gar nichts von Hinduismus und Buddhismus bestätigt. Da sind amerikanische Wissenschaftler, die haben festgestellt, wenn du gute Dinge tust und gut denkst über die Menschen, lebst du länger. Aber da würde ich sagen, was hat das mit Hinduismus und Buddhismus zu tun? Der Hinduismus und Buddhismus sagt doch gerade, dass erst nach der nächsten Reinkarnation lebst du besser oder schlechter. Man könnte doch viel besser schreiben, neue Forschungen beweisen die Wahrheit der Bibel. Denn das würde ja stimmen. Denn im Alten Testament liest du eindeutig, Gehorsam bringt Segen und Ungehorsam bringt Fluch. Und zwar hier schon auf der Erde. Die Karma-Lehre sagt das ja gerade nicht. Und warum macht man das nicht? Weil generell alle großen Medien berichten über den christlichen Glauben nur, wenn es was Negatives zu berichten gibt. Ich kann euch garantieren, kauft den Spiegel vor Weihnachten und Ostern, da hat er immer ein religiöses Thema. Und immer werden Christen fertig gemacht und die Bibel. Ich habe mir dann auch Spiegel-Sonderheft gekauft, Jesus von Nazareth, neu herausgekommen, habe das durchgelesen. Und dann auch wieder genau dasselbe. Also ich meine, manche Sachen waren ganz interessant. Dann bündelt sich das, ich zitiere, näher als durch diese Rekonstruktion kann man der realen Person hinter dem theologisch-literarischen Jesus nie kommen. Das Einzige, auf das sich alle Richtungen ohne glaubwürdigen materiellen Beweis einigen können, ist die Annahme, dass Jesus aller Wahrscheinlichkeit nach gelebt hat. Das ist alles, was du über Jesus wissen kannst. Und dafür machen sie ein ganzes Heft. Kann man auch kürzer machen, ne? Aber dann schreiben sie eben noch alle Theorien. Professor so sagt und Professor so sagt, aber nur, was der Professor sagt. Hier, was du über Jesus wissen kannst, allgemein weit populäres Magazin. Naja, obwohl wir keine Beweise haben, aber gut, wir können uns einigen, er hat gelebt. Aber was bleibt dann noch übrig vom Evangelium? Aber das ist bei den Medien, was sie weit verbreiten. Kritik durch Medien. Kritik durch Atheismus. In den letzten Jahren sind Atheisten immer radikaler. Ich merke das auch in vielen Diskussionen. Ich schreibe gerade mit vielen im Internet, weil ich ja unter anderem bei YouTube so zwei Videofilmchen eingestellt habe über Atheismus. Melden sie sich laufend. Auch radikal. Manche regelrecht, die fordern, man muss die Christen unterdrücken. Und zwar, weil sie die Gesellschaft schädigen. Also richtig radikal. Einen habe ich auch geschrieben. Ich bin ja froh, dass sie noch keine Regierungsverantwortung haben. Sonst geht es uns ja alle dreckig. Das ist manchmal so ideologisch. Oder wenn ihr das Buch lest von dem Richard Dawkins, der Gotteswahn, das ist ja voll von Hass auf Christen. Und auch ganz unsachlich. Es geht nicht mehr um sachlich. Große deutsche Gesellschaften, wie die Giordano-Bruno-Gesellschaft oder eben die Deutsche Humanistische Union, die machen Veranstaltungen, wo sie ganz intensiv für den Atheismus werben und versuchen, den durchzusetzen. Und das ist der neue Atheismus. Der geht es nicht um Klärung eines Sachverhalts, sondern geht es darum, ideologisch ihre Meinung durchzusetzen. Beispiele. Gerade jetzt im Januar wurde in der Schweiz jemand verurteilt, der sich das Ziel gesetzt hat, auf den Schweizer Bergen alle Gipfelkreuze abzusägen. Nach dem dritten ist er erwischt worden, hat aber gesagt, er will seine Aktion fortsetzen. Warum? Weil er sagt, eben aus dem öffentlichen Raum mussten alle christlichen Sachen raus. Atheistische Idee. Oder vielleicht denkt ihr auch an denjenigen, die in Deutschland sich dafür eingesetzt haben und auch in der Schweiz, dass das Kirchenglockenläuten aufhört. Ja, und es geht ja nicht darum, laut oder leise. Das wird als Instrumentalisierung benutzt. Es geht darum, kein Einfluss im öffentlichen Bereich. Oder die, die die Kreuze aus den Schulen abnehmen. Oder so etwas. Das sind ja ganze Aktionen, die da gemacht werden. Oder vielleicht wisst ihr auch von den deutschen Politikern, die vorgeschlagen haben, dass man die Bibel auf den Index jugendgefährdender Schriften setzt. Ja, und das ist ja alles, um möglichst die Bibel weg. Jugendliche sollen nicht mehr in der Bibel lesen. Ich würde sagen, ja, die meisten tun es ja leider nicht. Deshalb muss man es gar nicht auf den Index setzen. Sie lesen doch nicht drin. Vielleicht sollte man es draufsetzen, dann fangen sie an zu lesen. Ja, so ähnlich wie manche Jugendliche, kennt ihr vielleicht auch noch, wenn auf dem Computerspiel steht, ab 16, dann unbedingt muss ich das spielen, wenn ich 12 bin. Ne? Wenn da draufstehen würde, 12 auf demselben Spiel, ne, langweilig, pipifatz, ne, so braucht man nicht. Und deshalb, manche würden das vielleicht lesen, wäre eine Idee, ne, ich könnte mal machen. Aufdruck jugendgefährdend und dann, lies das bloß nicht. Und ja, ja gut, also, aber die Absicht der Leute, die dahinter steckt, ist ja bewusst gegen den Glauben. Das heißt, sie wollen die Bibel verdrängen und unterdrücken. Es gab ja auch mehrfach schon der Vorschlag, auch von Grünen und Linken, den Bezug auf Gott aus der Präambel zu streichen. Also auch das ist nicht durchgesetzt bisher. Aber auch da sind Ansätze, möglichst jeden religiösen Bereich rauszunehmen. Noch ein anderer Bereich neben der Atheismus ist die Esoterik. Es gibt immer mehr esoterische Bibelkritik, die sich biblischer Sprache und Inhalte bedient, diese aber grob verfälscht. Manche Christen merken das auch nicht. Dann lesen sie Bücher von Esoterikern und nur weil der Gott Jesus und Bibel erwähnt ist, denken sie, das sei fromm. Ich meine, jetzt bin ich auch mal ganz böse und ich spreche ja keinen persönlich an. Aber es gibt viele Christen, die sehr stark dieses Buch Die Hütte empfehlen. Und sie achten nicht darauf, das Buch ist ein Esoterik-Verlag, Allegria-Verlag. Schaut auch mal im Internet, was da alles rauskommt. Das ist alles Esoterik. Der Mann selbst steht auf Esoterik-Messen auf. Er sagt selbst, er ist Esoteriker. Er sagt selbst, er besucht keine christliche Gemeinde. Aber er redet von Gott, Jesus und Heiliger Geist. Und viele Christen meinen, das sei deshalb christlich. Neil Donald Walsh hat seine Gespräche mit Gott geschrieben und sagt, dass er dauernd mit Jesus gesprochen hat und Jesus mitgeteilt hat, was er von ihm denkt, heute aktuell. Und selbst viele Christen glauben das, wobei es im eindeutigen Widerspruch zur Bibel ist. Und so gibt es leider auch immer mehr Christen, wo man merkt, christlicher Glaube und Esoterik fließt ineinander über, manchmal nicht mehr unterscheidbar. Und da merkt man, das ist auch eine Art von Bibelkritik. Das sagen, denn viele Esoteriker heute, die leugnen Jesus gar nicht. Die sagen, ja, Jesus ist toll. Jesus, habe ich zum Beispiel jetzt im Artikel gelesen, Jesus hat auch Yoga betrieben. Ja, und dann mach du es auch. Ist doch auch toll, nicht? Also das heißt, das geht fließend ineinander über. Und das ist eine Art von Bibelkritik, die für uns als Christen manchmal gefährlicher ist als die eines bibelkritischen Theologen, der sagt, die Bibel stimmt ja nicht. Das glauben ja die meisten von uns nicht. Aber diese Art von Bibelkritik gefährdet uns, weil unser Gottesbild verändert wird. Unser Bild von der Wahrheit, von der Bibel, von der Vergebung wird verändert durch esoterische Thesen. Es gibt dann noch die Postmoderne, auf die ich hier nicht weiter eingehen werde, die generell uns sagt, es gibt keine Wahrheit, sondern es gibt viele Wahrheiten. Heute siehst du in der Gemeinde auch, dass du sagst, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Du siehst das so, ich sehe das so, alles in Ordnung. Aber wenn es wirklich Gott eine Wahrheit gesagt hat, kann man so nicht umgehen. Das geht ja gar nicht darum, dass ich mich durchsetzen will, sondern wenn Gott eine Sache gesagt hat, dann gilt die entweder oder sie gilt nicht. Dann kann ich nicht sagen, für dich gilt sie und für mich nicht. Entweder gilt sie oder sie gilt nicht. Aber das ist die Postmoderne. Und viele Christen sind darauf reingefallen, haben ihr Denken postmodern umgestaltet. Oder eine Sache, auf die will ich jetzt zum Abschluss dieser Übersicht noch hinkommen, theologische. Es gibt heute nicht mehr so die harte Bibelkritik, die sagt, die Bibel ist vollkommen falsch. Ganz selten noch Theologen. Die meisten Theologen heute an der Universität, die haben mehr ein sozialgeschichtliches Bild von Jesus. Das beliebteste Buch von Gerd Theissen, über Sozialgeschichte des palästinensischen Judentums. Jesus war ein Wanderprediger, ein jüdischer Wanderprediger zu seiner Zeit. Und das ist alles. Aber eben auch nicht mehr. Das heißt, Jesus wird reduziert rein aufs Menschsein eines Judens zur Zeit des Neuen Testaments. Und das akzeptiert man, da ist man begeistert davon. Und da kann man viele Sachen rausholen. Tatsächlich weiß man viel mehr heute, wie die Leute zur Zeit Jesu gelebt haben. Aber der Anspruch der Bibel ist ja gerade, Jesus ist eben nicht nur ein Mensch aus dieser Zeit. Denn wenn er das nur wäre, dann wäre die Bibel für uns weitgehend uninteressant. Sondern die Bibel sagt uns ja gerade, er ist eben nicht nur ein Produkt seiner Zeit. Er ist nicht nur ein normaler palästinischer Jude seiner Zeit. Und nicht nur ein Wanderprediger. Sondern die Bibel sagt den Anspruch, er ist Gott. Und deshalb, was er sagt, ist viel, viel mehr. Und das kommt da nicht mit drin vor. Das heißt, die Bibelkritiker heute sind sanfter. Die sagen, natürlich hat Jesus gelebt. Ja, und ist erforscht, wo die Leute gelebt haben. Der war für die Armen da und für die Frauen und was weiß ich alles. Manche Sachen stimmen, manche stimmen auch nicht. Von dem, die da gesagt werden. Und viele Christen übernehmen diese Argumentation. Immer mehr höre ich in christlichen Gemeinden bei irgendwelchen Sachen, meistens den Sachen, die den Christen nicht passen. Da kommt dann das kulturgeschichtliche Argument. Kennt ihr vielleicht auch bei euch in der Gemeinde? Dann wird gesagt, ja, das bezieht sich nur auf die damalige Zeit. Da kommt man raus, ja, in Korinth waren die Frauen halt so und so und deshalb wird das da so geregelt. Und man kann so argumentieren. Nur ist die Frage, oh, wenn ich einen kulturgeschichtlichen Hintergrund zeige, wieso sagt das etwas aus über die Gültigkeit dieser Aussage? Dann habe ich nur den irdischen Hintergrund beschrieben. Ich kann euch jetzt mal etwas provozieren. Dann würde ich euch sagen, manche habe ich schon so provoziert, ihr kennt das dann schon, aber würde ich sagen, lasst euch doch in der Gemeinde mal die Diskussion aufkommen, zu sagen, ihr schafft das Abendmahl ab. Und jetzt könnt ihr begründen, das Abendmahl ist nämlich auch nur kulturgeschichtlich geprägt. Denn, ihr wisst ja alle, das Abendmahl wurde eingesetzt als Passamahl. Wer feiert Passa? Ja, die Juden. Wie viele Juden habt ihr bei euch in der Gemeinde? Keine. Wie häufig feiert ihr Passamahl? Nicht. Also wieso feiert ihr noch Abendmahl? Das ist doch ganz stark kulturgeschichtlich. Nur deshalb konnten sie doch verstehen. Denn das Wein sollte doch für das Blut stehen, was da an den Türpfosten gestrichen wurde, beim Lamm. Wo schlachtet ihr ein Lamm und macht die Türpfosten voll Blut? Macht ihr doch alles nicht mehr. Also kulturgeschichtlich, vergiss das Abendmahl. Ich meine, das meine ich jetzt nicht ernst. Nicht, dass ihr das dann wirklich kolportiert und macht. Was ich nur daran zeigen will, ist, das Argument ist blöd. Das Argument zu sagen, weil ich einen kulturgeschichtlichen Hintergrund identifizieren kann, ist diese Sache heute nicht mehr relevant. Das Argument ist unsinnig. Alle Aussagen in der Bibel haben einen kulturgeschichtlichen Hintergrund. Weil alles, was Paulus und Jesus gesagt hat, bezieht sich auf eine Situation in der Zeit, in der er gelebt hat. Aber eben nicht nur, das ist ja dann das, was die Bibel sagen will. Sie sagt, das ist nicht das Einzige, sondern es gibt das Mehr. Es hat einen kulturgeschichtlichen Bezug und trotzdem gilt es bis heute. Das ist ja gerade, was die Bibel uns sagen will. Und hier sind Christen sehr schnell dabei, bei den Sachen, die ihnen nicht passen, aus irgendwelchen Gründen. Dann schnell kommt das kulturgeschichtliche Argument aus der Bibelkritik heute. Und dann zack, hier gilt die Bibel nicht. Hier gilt sie nicht, hier gilt sie nicht, hier gilt sie nicht, hier gilt sie nicht. Ja, und die Sachen, die mir passen, die gelten noch. Aber weißt du, am Ende bleibt nichts übrig mit diesem Argument, weil alles kulturgeschichtlich ist. Der Vorsitzende Schneider, der EKD, hat vor 2-3 Jahren, war das groß durch die Presse gegangen, gesagt, öffentlich gesagt, wurde auch in allen Medien kolportiert, für einen evangelischen Christen ist es nicht notwendig, an das Sühneopfer Jesu zu glauben. Weil das sei nur ein altorientalischer Mythos, zeitbezogen. Aha. Ja, was bleibt denn da noch übrig? Du musst als Christ nicht mehr daran glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Warum, sagt er damals, der Schneider? Er sagt, Gott sei so gnädig, er müsse nicht seinen Sohn quälen und töten, sondern er könnte einfach so vergeben. Ja, was bleibt da in der Bibel übrig? Da bleibt nur noch die esoterische Zeitgeist übrig, mehr nicht. Und das heißt, wenn ihr mal anfängt, mit diesem kulturgeschichtlichen Argument hausieren zu gehen, ihr werdet euch noch umdrehen, denn mit der Zeit wird alles euch unter den Händen zerrinnen, weil eben alles kulturgeschichtlich bezogen ist. Nur ich habe bestimmte Sachen noch nicht in Frage gestellt. Ja, der Mann hat es getan von der EKD, selbst die Erlösung Jesu. Ich habe es jetzt mal getan mit dem Abendmahl, genauso möglich. Und dann merken wir, das Argument ist schlecht. Alles hat einen zeitgeschichtlichen Bezug. So, jetzt will ich stärker mit euch im Gespräch weitermachen, weil ihr habt eine ganze Zeit lang zugehört und wie es sich jetzt entwickelt, das weiß ich nicht. Das kommt nämlich darauf an, auf eure Rückmeldungen und ich mache das jetzt bewusst deshalb, weil sonst könnte ich Einzelprobleme diskutieren. Aber diese Einzelprobleme interessieren den einen und den anderen nicht. Deshalb möchte ich lieber auf die Dinge eingehen, wo ihr sagt, wo seid ihr damit konfrontiert worden, dass Menschen sagen, die Bibel sei nicht gültig oder falsch. Ich werde euch versuchen, darauf eine Antwort zu geben, wie ihr im Gespräch oder für euch selbst da weiterkommen könnt. Bitte. Wir kennen uns ja hier zum großen Teil nicht, deshalb braucht ihr nicht schüchtern sein. Meldet euch einfach und ich versuche, eine Antwort darauf zu geben. Also wenn nicht, dann werde ich einfach noch weiterreden. Ne? Bitte. Zwei Sachen erstmal. Bei allen Gesprächen, die ihr führt, auch über Glaubwürdigkeit der Bibel, das Erste, was ihr tun müsst, die Argumente eurer Gesprächspartner zu überprüfen. Also hier tritt ja der Gesprächspartner auf mit der Behauptung, die Bibel sei nur von Menschen geschrieben. Jetzt das erste Mal seid ihr nicht in Nachweispflicht, sondern der andere ist in Nachweispflicht. Dann schreibt ihn, wie kommst du darauf? Woher weißt du, dass die nur von Menschen geschrieben sind?
Ja, gut, aber das ist ja keine Antwort.
Natürlich ist das eine ganz wichtige Antwort. Ich meine, genauso gut kann ich auch sagen, Jesus war ein Außerirdischer, ein Kosmonaut. Und jetzt beweist du mir mal, dass es nicht so ist.
Er könnte das umdrehen und sagen, du sagst, dass die Bibel Gottes Wort ist, beweist.
Genau, und dann sage ich, die Texte selbst reden davon. Jesus selbst hat behauptet, von Gott zu sein. Die Autoren selbst sagen, dass sie nicht aufgeschrieben haben, was sie aufschreiben wollten. Die Propheten sagen so häufig, ich bin nicht würdig, ich will es nicht sprechen. Ein Samuel sagt erstmal, Samuel, er versteht das erstmal nicht. Das heißt, die Leute haben häufig gegen ihren Willen von Gott eine Mitteilung bekommen, haben sie aufgeschrieben, mussten deshalb leiden, wurden unterdrückt, sie hatten keinen Vorteil. Keiner der biblischen Autoren ist reich geworden, hat eine super Stellung bekommen. Also das heißt, erstmal diese Autoren behaupten nachdrücklich und das mit persönlichen Opfern verbunden, dass sie nicht ihre persönliche Sache sagen, sondern dass es von Gott ist. Das ist doch immerhin schon mal ein Ausgangsargument. Und wenn der andere behauptet, das sei nicht so, ja, dann soll der andere doch mal mit seinen Argumenten rauskommen. Häufig ist es eben so, dass Gegner einfach bloß zweifeln. Sie sagen, es stimmt nicht. Und dann müssen wir uns abrackern dabei. Aber muss man umgekehrt sagen, wenn man solche Behauptungen aufstellt, es stimmt nicht, dann muss man auch dafür Argumente haben. Und jetzt die Frage, wo sind die Argumente, dass es nicht von Gott sein soll? Das einzige Argument, was ich mal bekomme, ich kann es mir nicht vorstellen. Oder es stimmt doch bestimmt nicht, aber es ist nur eine Behauptung, es ist kein Argument. Ich habe jetzt ein Argument genannt, dann würde ich sagen, okay, jetzt nenn du ein Argument dagegen. Dann sagen die, ja, die können gelogen haben. Dann würde ich sagen, ja gut, was spricht dafür, dass sie gelogen haben? Ja, natürlich, klar. Ich habe das ja gerade getan. Das habe ich ja gerade getan. Genau. Keine Offenbarung ist oder keine Prophetie ist von Gott gegeben, sondern eingegeben durch den Heiligen Geist und so weiter. Genau. Ja, genau. Aber das sind auf zwei verschiedene Ebenen. Genau. Genau sind hier zwei verschiedene Ebenen. Deshalb habe ich ja gerade diesen Weg, den ihr vorgeschlagen habt, nicht gewählt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Bibelverse zitiere, dann sagt derjenige, ja, das stimmt ja nicht. Ja, und deshalb sage ich ja, okay, jetzt nehme ich aber den Anspruch und sage, die Leute haben dafür gelitten und sie haben was dafür geopfert, sie wollten es häufig nicht. Und dann sage ich, ja, und jetzt sag mir, warum soll es nicht stimmen? Deshalb, ich würde diesen Weg weiterverfolgen, habe ich einen frommen Christen, der die Frage hat, dann sage ich ja, okay, da steht es, setze ich damit auseinander. Wenn jemand aber die Wahrheit der Bibel nicht bereit ist, prinzipiell zu akzeptieren, dann kann ich zumindest den Selbstanspruch, das heißt, diese Leute, das kann man ganz deutlich lesen, stellen die Behauptung auf, dass das von Gott kommt. Sie leiden dafür, sie wollten das häufig gar nicht. Also damit entkräfte ich schon, dass derjenige sagt, ja, das sind halt irgendwelche Leute, die persönlich davon profitieren. Nein, diese Leute haben nicht dafür profitiert, sondern die meisten Autoren der Bibel sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Also das spricht nicht dafür, dass ein Betrüger ist. Keiner von denen ist reich geworden. Jeremia und Jesaja sagen, die falschen Propheten, die plündern die Häuser der Witwen und Waisen, weil sie den Leuten das sagen, was sie gerne hören wollen. Die echten Propheten hingegen sind arm geblieben. Das heißt, das spricht eher für ihre Glaubwürdigkeit. Und deshalb, dann würde ich irgendwann den anderen herausfordern und sagen, jetzt habe ich das belegt, jetzt du stellst das in Frage, warum stellst du es in Frage? Und hast du zeitgenössische Dokumente, die dagegen sprechen? Hast du einen Zeitgenossen von Jesaja, Jeremia, der sagt, das war ein Lügner? Gibt es nicht. Gibt es im Text etwas, was widersprüchlich ist? Gibt es auch nicht. Das heißt, wo sind dann die Argumente? Wenn es am Ende nur ist, ich kann mir das nicht vorstellen, das ist ein schwaches Argument. Aber na, ich mache das jetzt bewusst, es soll ja nicht dafür da sein, den Gesprächspartner lächerlich zu machen, sondern zu zeigen, häufig wir lassen uns als Christen zu schnell in die Ecke drängen und wir wollen dann Sachen beweisen, die man nicht beweisen kann, weil der Vorwurf absurd ist. Ich meine, genauso, deshalb habe ich ja von das Beispiel gesagt, es gibt ja Leute wie Erich von Däniken, die sagen, Jesus war ein Außerirdischer. Jetzt kann man die Behauptung aufstellen, jetzt würde ich aber immer auch fragen, ja, was spricht denn dafür? Und es spricht ja nichts dafür, aber kannst du es widerlegen? Na, du kannst es nicht widerlegen. Und wenn einer sagt, die Bibel ist gelogen, das kannst du auch nicht widerlegen. Der kann immer noch sagen, ja, aber es kann ja trotzdem gelogen sein. Ja, kann schon. Aber was spricht denn dafür? Und häufig ist da der Schwachpunkt. Die Leute haben gar keine guten Argumente, aber wir lassen uns in die Ecke drängen und wollen etwas beweisen, obwohl der Vorwurf relativ schwach ist. Also ihr könnt mir gerne Sachen nennen, die Leute sagen, warum es denn gelogen sein soll. Und es gibt relativ wenig Argumente. Also ihr könnt das gerne tun, ich scheue mich davor nicht. Ich bin ja im Gespräch immer wieder mit solchen Leuten. Aber das Hauptproblem ist, Christen lassen sich zu schnell in eine Ecke drängen, sich vorschreiben, wie sie argumentieren haben. Oder manchmal wird eben auch gesagt, jetzt du musst mir das wissenschaftlich beweisen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und jetzt wird gar nicht darüber nachgedacht, ist ein wissenschaftlicher Beweis überhaupt möglich? Und deshalb habe ich euch auch gesagt, auch da fragt nach, mit welchen Methoden der Wissenschaft willst du denn Gott untersuchen? Oder die Bibel, die Wahrheit der Bibel. Und die gibt's gar nicht. Und deshalb, wenn ich mich jetzt abmühe, wissenschaftlich zu beweisen, dass die Bibel wahr ist, ich muss scheitern am Ende. Und sagt der andere, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, kannst du nicht beweisen. Aber dann muss ich von vornherein mich gar nicht in die Ecke drängen lassen und sagen, natürlich kann ich das nicht mit den Mitteln der Naturwissenschaft beweisen, weil die Naturwissenschaft gar keine Mittel hat. Aber das ist nicht das Problem der Bibel, das ist das Problem der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft ist eben noch nicht so weit, dass sie ein Nachweisverfahren für die Wahrheit der Bibel entwickelt hat. Also das heißt, ich hoffe, das wird deutlich. Ich will mich nicht lächerlich machen. Ich will dem Problem auch nicht ausweichen. Nur das Problem ist an einer anderen Stelle. Das Problem ist nicht, von mir wird erwartet, dass ich Sachen beweise, wo es gar keine Methoden gibt, sie nachzuweisen. Aber wenn es die Methoden nicht gibt, heißt das nicht, dass die Sache deshalb falsch ist. Und das ist der Fehler, den manche Leute begehen. Wenn wir uns darauf einlassen, werden wir in jedem Fall verlieren. Und zwar, weil die Leute etwas von uns erwarten, was sie vorher auch schon wissen, was unmöglich ist. Aber deshalb wichtig ist hier, Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie zu betreiben. Das sind ja wissenschaftliche Disziplinen. Und Erkenntnistheorie sagt zum Beispiel, jede Methode, die ein Gegenstand untersucht, muss sachgemäß sein, also dem Gegenstand angemessen. Jetzt frage ich mich, wo ist die naturwissenschaftliche Methode, die dem Gegenstand Gott angemessen ist? Die gibt es eben nicht. Das heißt, die Wissenschaft selbst sagt, sie kann darüber nichts sagen. Und dann fordert der Mann auf der Straße von uns, wir sollen jetzt genau das tun, was die Wissenschaft selbst sagt, was sie nicht kann. Das geht eben nicht. Aber das heißt nicht, dass die Sache deshalb nicht wahr ist und nicht stimmt, sondern einfach, dass das, was die Wissenschaft beschreiben kann, nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit und Realität ist. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann könnt ihr euch auseinandersetzen, zum Beispiel mit den dissipativen Strukturen. Da hat ein Ilya Prigozhin, der ist kein Christ, aber Nobelpreisträger für Chemie, war an der Universität in Brüssel, hat darüber gearbeitet und unter anderem dabei belegt, dass der Großteil, auch die Chaostheorie sagt, dass der Großteil der Prozesse in der Natur nicht berechenbar sind. Wir können uns durch die Berechenbarkeit nur dem annähern, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Also tut man so, als ob sie alles berechenbar wäre. Ist es aber nur zum kleinen Teil. Das sind die dissipativen Strukturen. Also da gibt es auch verschiedene Versuche, könnt ihr Bücher darüber lesen. Und die sagen ganz deutlich wissenschaftlich, das ist nur eingeschränkt. Und das sollten wir als Christen wissen. Dass wir nicht den Eindruck haben, die Wissenschaft weiß alles und kennt alles und ich, armer Christ, kann das jetzt nicht beweisen. Dann fordert sie doch raus, und das könnte ich auch bei euch, das sind einige Studierte, nennt mir eine Methode der Naturwissenschaft, die Gott untersuchen kann oder die Wahrheit der Bibel. Nee, es gibt keine. Und deshalb kann auch das Gesprächspartner nicht das von uns fordern. Und deshalb lasst euch nicht auf Diskussionen ein, die unsinnig sind von vornherein, weil sie nicht funktionieren können. Das ist eine wichtige Sache bei der Diskussion Bibelkritik. Jetzt kann einer natürlich sagen, ja, aber es ist ja nicht bewiesen, dass Jesus... Ja, okay, bitte. Ja, man greift genau Aussagen der Bibel raus. Ja. Also man sagt ja nicht, ja, Gott messen, okay, da hat ja jeder so ein Eigen, aber man nimmt Aussagen. Ja. Yep. In 6 Tagen geschaffen. Mhm. Geht. Jungfrau wird schwanger. Geht. Dann läuft einer übers Wasser. Nice to have. Genau. Ja, und hier würde ich sagen, genau das, was du... Ja, eingeschränkt. Das, was du wissenschaftlich erforschen kannst, ist das, was hier innerweltlich passiert. Und tatsächlich, die Bibel sagt ja, dass kein Mensch übers Wasser gehen kann. Die Bibel sagt ja, dass eine Jungfrau kein Baby bekommen kann. Das ist ja, die Bibel ist ja nicht dagegen. Manche Leute tun so, als ob die Bibel jetzt sagen würde, alle Jungfrauen bekommen Kinder oder so etwas. Gar nicht. Sondern sie sagen es nicht. Und gerade deshalb wird es erwähnt, weil dann gesagt wird, aber einmal hat Gott diese Gesetzlichkeit durchbrochen. Das ist aber wieder etwas, was außerhalb der Wissenschaft ist. Die Wissenschaft kann uns nur beschreiben, was passiert ohne Gott. Und ohne Gott kann keine Jungfrau ein Kind bekommen. Und die Bibel ist gar nicht dagegen. Aber sie sagt dann ja, deshalb brauchte es den Eingriff Gottes. Und jetzt sind wir außerhalb der Naturwissenschaft. Und würden alltäglich Frauen, Jungfrauen, Kinder bekommen, dann würden, was wäre das Besondere an Jesus? Was wäre das Besondere, wenn der Prophet Jesaja vorhersagt, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt? Wenn alle Kinder Jungfrauen, das wäre ungefähr so, als wenn ich heute prophezeie, es gibt Frauen, die bekommen Kinder. Ja, dann würde ich sagen, wofür musst du Prophet sein? Das weiß jeder, nicht? Und das könnte ich noch genau sagen, eine junge Frau, manche sagen ja auch, das Wort kann junge Frau übersetzt werden. Kann es auch, kann, aber dann wäre die Prophetie unsinnig. Was braucht ein Prophet eine Eingebung von Gott, wenn er sagt, eine junge Frau wird ein Kind bekommen? Da muss man sagen, also bitte sehr, dafür muss man kein Prophet sein. Also dafür muss man nicht besonders intelligent sein. Denn jeden Tag bekommen Millionen von jungen Frauen Kinder. Weil meistens bekommst du Kinder, wenn du jung bist. Und meistens auch, wenn du Frau bist. Nicht? Ja. Also solange Gender Mainstreaming noch nicht vollkommen umgesetzt ist, nicht? Dann... Ja. Bekommen das die Frauen. Ja, und aber gerade der Prophet sagt, es passiert einmal etwas, was eben sonst nie passiert. Und da sind wir dann wieder außerhalb der Sache. Das heißt, wenn uns jemand zwingen will zu sagen, Gott muss sich immer halt der von ihm geschaffenen Naturgesetze aufhalten, dann müssen wir sagen, ja, dann kann das nicht passiert sein. Aber wenn Gott von vornherein ja nicht an diese von ihm geschaffenen Naturgesetze gebunden ist, dann ist die Sache eigentlich denkerisch, zumindest kein Problem. Ich kann dann sagen, ich glaube trotzdem nicht, dass es passiert ist, aber dann ist es Glaube. Wissenschaftliches Denken kann beschreiben, wie passiert etwas ohne Gott. Man spricht auch in der Naturwissenschaft von dem methodischen Atheismus, weil man sagt, wenn Gott eingreift, können wir nicht mehr berechnen. Also bei den Berechnungen gehen wir davon aus, Gott greift nicht ein. Und dann können wir sagen, wenn Gott nicht eingreift, kann es kein Gehen übers Wasser geben. Aber die Bibel, und das wird ja von der Bibel nicht beschritten. Also wenn ihr heute den Versuch macht, wir können gerne nachher alle zum Ententeich gehen, ihr lauft einmal alle drüber. Ich bin mir ziemlich sicher, keiner von euch wird übers Wasser laufen. Es sei denn, es ist zugefroren oder so, ne? Aber sonst nicht. Das bestreitet die Bibel nicht. Aber die Bibel sagt, dass Gott sich manchmal das Recht vorbehält, entgegen seiner von ihm geschaffenen Naturgesetze einzugreifen, um dann deutlich zu machen, ich habe die Macht darüber. Und das ist dann logisch wiederum nicht hinterfragbar. Nicht? Aber das müssen wir von uns auch deutlich machen. Also wenn wir jetzt versuchen wollten, gerade dieses Buch, und die Bibel hat doch recht, probiert dann, mit den Mitteln der Naturwissenschaft zu beweisen, wie Gott das Manna hergestellt hat. Ich meine, kennt ihr von dem Werner Keller, ist ja der Bestseller überhaupt, und dann sagt er, ja, da gab es bestimmte Fliegen, die haben bestimmte Sträuchern eingestochen und dann gab es da so Wachs, der ist in die so Sachen rausgekommen und die schmecken süß und die gibt es tatsächlich auch. Nur da versucht man dann mit Mitteln der Naturwissenschaft das Wunder Gottes zu erklären. Aber Gott sagt doch gerade, es ist ein Wunder, es ist eben nicht ein natürlicher Prozess. Und da sagen die Leute, ja, das Schilfmeer, da kam eben ein Wind und dann der Wind hat das weggetrieben. So, ja, da willst du jetzt wieder ohne Gott erklären. Die Bibel sagt gerade, das kann zwar durch diese Natur passieren, aber in Wirklichkeit, es sieht so aus, als ob man die Bibel verteidigt, und wirklich verteidigt man die Bibel nicht, so macht sie unglaubwürdig. Man sagt, das, was Gott durch einen übernatürlichen Eingriff bewirkt hat, sei letztendlich doch auf eine natürliche Entwicklung zurückzuführen.
Mir hat einmal ein 15-Jähriger sehr geholfen, die Allmacht Gottes zu verstehen. Er hat zu mir gesagt, Peter, die Allmacht Gottes erkennst du daran, Gott kann tot und gleichzeitig lebendig sein, und das ist eine Unmöglichkeit. Aber wenn wir die Allmacht akzeptieren, dann kann er das. Und das ist die Frage nach Gott. Können wir diese Allmacht akzeptieren? Und dann können wir auch akzeptieren, dass er außerhalb aller wissenschaftlichen, uns bekannten Phänomene handelt.
Die Christen können das nicht. Ja, die anderen können das nicht. Deshalb versuche ich ja auch bei solchen Gesprächen, je nachdem wie tief intellektuell sich einer darauf einlässt, eben auf Grundlagen der Erkenntnistheorie zu sprechen zu kommen. Also wie ist Erkennen überhaupt möglich? Welche verschiedenen Formen des Erkennens gibt es? Und dann kann man, glaube ich, schon Leute dahin leiten, dass es zumindest denkmöglich ist, prinzipiell möglich ist, und dass sie dann Wahrscheinlichkeitsurteile prüfen. Das ist ja auch der Weg, den Blaise Pascal geht, indem er erstmal sagt, ich versuche Wahrscheinlichkeiten auszudrücken. Und das ist ja durchaus auch heute wissenschaftliches Denken. Kein Naturwissenschaftler, auch Physiker, Chemiker, kann sagen, so ist es. Sondern er sagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also wenn ihr es mir nicht glaubt, lest nach bei Sir Karl Popper mit seinem kritischen Rationalismus. Da sagt er, Wissenschaft kann nie etwas verifizieren, sondern immer nur falsifizieren. Das heißt, ein Wissenschaftler kann nur sagen, ich gehe davon aus, diese Sache stimmt, so lange, bis sie widerlegt ist. Sonst würde es ja auch keinen wissenschaftlichen Fortschritt geben. Nicht, wissenschaftlicher Fortschritt stellt ja irgendwas in Frage und stellt, ist doch falsch. Obwohl man Jahrzehnte gedacht hat, sei richtig. Also wissenschaftlicher Fortschritt muss immer Sachen in Frage stellen, was also uns dann deutlich macht, dass jede auch wissenschaftliche Aussage nur einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit hat. Nie eine hundertprozentige Sicherheit. Und da können wir sagen, das ist dann eben auch für andere Naturereignisse oder Ereignisse, die wir haben. Sie haben einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit und da wird uns jeder logisch zustimmen müssen. Nur wird er vielleicht sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und dann können wir darüber diskutieren, ist sie gering, ist sie nicht gering, was spricht dafür, was spricht dagegen. Zum Beispiel, wenn Augenzeugen sehen, Jesus ist übers Wasser gegangen, dann ist das immerhin ein Indiz, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er es getan hat. Wenn ich sage, ich kann es nicht erklären, dann wäre es einmal möglich, es gibt ein naturwissenschaftliches Gesetz, was Jesus kannte und was ich nicht kenne. Wäre eine Möglichkeit. Oder die Möglichkeit wäre, er tut ein Wunder, was eben die Naturgesetze für eine gewisse Zeit außer Kraft setzt. Auch das wäre möglich.
Was ist mit dem Argument, dass die Bibel von
Zeugen zusammen
gesetzt worden ist? Dass die Bücher gehören,
Bibel und Bibel? Ja, das ist eben die Kanongeschichte. Die wird häufig angegriffen, ich würde sagen, insbesondere in der Öffentlichkeit, sei dem Buch von Dan Brown, das Sakrileg, weil das hat auf einer breiten Ebene Zweifel an der Kanonizität, also an dem Zusammenstieg des Kanon. Meistens wird dann gesagt, die Kirche habe durch Machteinfluss das so ausgesucht. Das ist, wenn ihr die Entstehung des Kanons anschaut, nicht gerechtfertigt. Sondern erstmal sehen wir, Autoren haben das geschrieben. Das ist ja klar, also die Bibel nimmt in Anspruch, dass sie, also die Autoren das geschrieben haben. Also Paulus, Petrus, Johannes und so weiter, Jakobus haben das geschrieben. Jetzt könnte man sagen, die haben aber noch andere Sachen geschrieben. Oder es wurden noch andere Schriften geschrieben. Und da hat man sich im Anfang des 2. Jahrhunderts, das heißt so 120, angefangen, da intensiv drüber Gedanken zu machen, weil eben zu dem Zeitpunkt die Leute des Neuen Testaments gestorben waren. Und das merkte man, Jesus kommt noch nicht wieder. Also macht man sich darüber Gedanken, wie können wir zuverlässige Informationen über Jesus und was Jesus gesagt hat sammeln. Die ersten Notizen, die wir dazu haben, die kommen zum Beispiel von Papias als Zeitgenosse von Johannes, also dem Jünger Jesu, der damals in Ephesus lebt und der uns die Glaubwürdigkeit der vier Evangelien bestätigt zum Beispiel. Der sagt, das sind die Evangelien, da steht zuverlässig drin. Und wie gesagt, das tut er zu einem Zeitpunkt, wo Leute, die Jesus gekannt haben, noch gelebt haben. Dann entwickelt man im zweiten Jahrhundert Kriterien. Ein Kriterium zu den Büchern, die dazugehören, die ja nachvollziehbar sind, ist, es soll von einem Zeitgenossen Jesu geschrieben sein, also jemand, der möglichst nah dran war zeitlich. Das heißt, hier fallen die allermeisten Apokryphenschriften unter den Tisch. Deshalb, ihr könnt nachschauen, zum Beispiel sehr viel Wirbel wurde vor ein paar Jahren gemacht vom Judas-Evangelium. Schaut ihr nach, Judas-Evangelium, 3. Jahrhundert. Was kann im 3. Jahrhundert neu auftauchen über das Leben Jesu? Kann Judas da gelebt und geschrieben haben? Nein. Also die Sache ist eindeutig, dieses Evangelium würden wir auch aus heutigen Prinzipien ablehnen, nicht weil wir dagegen sind, so wurde das interpretiert, sondern einfach, weil es zeitlich viel zu spät ist. Es ist nicht von Zeitgenossen geschrieben. Also ein wichtiges Kriterium, Zeitgenossen sollen es geschrieben haben. Ein zweites Kriterium war, es soll, also bei den Sachen, von denen wir sicher wissen, dass sie von Jesus sind, also bestimmte Sachen sind da erstmal Grundlage, sind Maßstab für Dinge, die neu auftreten und sagen, dass sie von Gott kommen oder von Jesus kommen. Also das ist das Kriterium, was Paulus auch am Anfang des Galaterbriefs nennt, wo er sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt durch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Also zu sagen, das, von dem wir sicher wissen, was von Jesus ist, das gilt als Maßstab für das, was neu kommt. Und hier vergleicht die apokryphen Schriften, die wir jetzt feststellen, entsteht eine ganze Menge Sachen über zum Beispiel, Jesus sei nie richtig Mensch gewesen bei den gnostischen Evangelien, sondern sei nur Geist. Er hat also einen Scheinleib, einen Geistleib. Dann steht da drin, dass der alttestamentliche Gott ein böser Gott, der Demiurg gewesen ist und Jesus gegen den Demiurgen war. Und jetzt können wir sehen, alles, was wir aus der Zeit Jesu wissen, spricht dagegen. Also das heißt, von den Sachen, die wir schon aus authentisch kennen, sprechen dagegen. Also nicht nur das Zeitargument, sondern auch das Inhaltsargument spricht dann dagegen. Dann war ein nächster Punkt, und zwar die sogenannte Pseudoepigraphie, dass man gesagt hatte, nur die Schriften dürfen ins Neue Testament hinein, von denen wir den Autor wissen und dieser Autor sich auch belegen lässt. Das war natürlich damals leichter möglich als heute, weil man durch wenige Jahrzehnte Abstand hatte. Heute haben wir Jahrhunderte Abstand, ist schwieriger. Deshalb war der einzige Text des Neuen Testaments, über den sehr lange gestritten wurde, aus dem Grund, war der Hebräerbrief. Weil im Hebräerbrief kein Autor steht. Die meisten gingen damals davon aus, es sei von Paulus geschrieben. Es gab auch ein paar, die sagten von Barnabas. Aber nur aufgrund dieses Zeugnisses hat man dann den Hebräerbrief reingenommen. Von den anderen Schriften, die wir hinterher haben, sind die meisten allerdings nur unter Pseudonym geschrieben worden. Das heißt, es gab keine Tradition, von der man wusste, dass es tatsächlich auf diese biblische Person zurückgeht. Oder beim Judas, da wussten die Christen, der Judas war ja tot. Der hat sich ja aufgehängt. Das war in der Christenheit bekannt. Wie kann der plötzlich 300 nach Christus ein Evangelium schreiben? Natürlich ist das nicht möglich. Das kann so nicht sein. Also das heißt, man hatte ja biografische Daten von den biblischen Personen und konnte daran überprüfen, ist das Evangelium oder die Schrift wirklich von der Person oder nicht. Und das war ein weiteres Prüfungskriterium. Noch ein nächstes Prüfungskriterium war dann die Führung durch den Heiligen Geist. Die ist für uns weniger systematisch fassbar, aber für die Leute war sie sehr überzeugend. Wir merken das bei den ersten Kirchenvätern, dass sie zitieren aus den Schriften der biblischen Autoren, aber nicht so sehr aus ihren eigenen oder denen der Kollegen. Das heißt, dann schreibt meinetwegen ein Irenäus, das stimmt, weil schon Paulus hat geschrieben so und so. Das heißt, diese Leute spürten die Autorität, die darin steckt. Das ist das, was die Bibel uns ja auch sagt, dass eben da, wo ein Mensch von Gott geleitet, inspiriert ist, von Jesus wird gesagt, der predigte nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern der sprach mit Vollmacht. Das heißt, das ist das, was die Leute gespürt haben. Das ist ein nicht ganz Fassbares, aber eins, was damals eine große Rolle gespielt hat. Und dann gab es auch noch das der Kollegialität. Das heißt, man ging davon aus, jeder hat den Heiligen Geist. Und jetzt sind die Gemeinden in verschiedenen Synoden, in verschiedenen Regionen zum selben Ergebnis gekommen, welche Bücher rein sollen oder nicht. Das heißt, man ging auch davon aus, der Heilige Geist wird dann generell die verschiedenen Synoden führen. Manche dieser Sachen sind für uns nachvollziehbar, manche sind geistlich spirituell, die können wir nicht direkt logisch begründen, aber es sind durchaus Kriterien, die einsichtig sind, die man damals angewandt hat, die dazu geführt haben, dass diese Bücher reingekommen sind und keine anderen. Und ich glaube, dass wir heute zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen würden, wenn wir die neu diskutieren wollten.
Ja. Ja, ja. Sexueller Missbrauch, besonders bei Kindern.
Ja. Das wäre eigentlich ein Thema für ein ganz eigenes Seminar. Ich mache das ja auch im Unterricht mit den Schülern, da habe ich mehr Zeit dafür, weil es eben ein heikles Thema ist. Warum? Generell musst du jetzt erstmal reinhören, warum stellt die Person die Frage. Hier gibt es nämlich ganz unterschiedliche Perspektiven. Es gibt den einen, der will das nur als Totschlagargument benutzen, weil er dann hofft, alle Christen sind ruhig. Er sagt, warum lässt Gott die Christen, die Menschen leiden in Afrika und die Kinder verhungern? Und jetzt hofft er, du hast keine Antwort, bist ruhig, lässt ihn in Ruhe. Da muss man ganz anders mit umgehen, mit solchen Menschen. Wenn du mit solchen Menschen umgehst, hier hilft manchmal ein bisschen Herausforderung, die du geben musst diesen Menschen. Herausforderung heißt schon, ja, wenn du Gott das vorwirfst, was machst du denn, um den Leuten zu helfen? Denn zu sagen, Gott ist blöd, ist ja leicht, aber du hast erst das Recht, das zu tun, wenn du selbst dich ein bisschen engagierst. Das ist natürlich angriffig, nicht? Aber das muss angriffig sein, weil die Leute fühlen sich auf einer sicheren Insel, von der sie oben herab Gott fertig machen können, meinen das. Und da muss man sagen, nee, so billig ist es ja auch nicht. Also sich zu beschweren und Gott das vorzuwerfen, wenn man selbst nichts tut, das ist zu billig. Also geht's nicht. Wenn er wirklich engagiert ist, dann kann man neu darüber reden. Dann würde ich auch sagen, ja gut, Gott tut ja einiges. Geh mal die weltweite Mission. Es gibt Zehntausende von Missionaren, die helfen Leuten. Nehme ich mal wegen unserer beiden Schülerinnen. Sogar unter Lebenseinsatz sind sie in Jemen gegangen, um den Leuten zu helfen und ihnen weiterzuhelfen. Gott tut ja was, nur er gebraucht Menschen dafür. Und er will dich zum Beispiel berufen. Er sagt deshalb, ja, deshalb geh hin, damit Leuten geholfen wird. Tut er ja. Das wäre jetzt für diese Argumentation. Dann gibt es Leute, die machen das, weil sie persönliches Leid erfahren haben. Beispielsweise Angehörige sind gestorben oder sie sind wirklich stark betroffen von irgendwelchem Leiden. Diese Leute, da ist es eher eine seelsorgerliche Frage, da sollst du nicht intellektuell argumentieren. Dann wirst du nämlich vollkommen das Gegenteil erreichen. Das heißt, wenn du da intellektuell argumentierst, die Leute werden zumachen und die werden dir verbittert sein und du wirst sie gar nicht näher bringen. Meinen Schülern erzähle ich das Beispiel, weil es mich beeindruckt hatte. Ich habe eine Frau in Siegen getroffen. Habe ich euch im Unterricht ja von denen, die meine Schüler sind, ja erzählt. Da war ich in Siegen auf dem Bahnhof, spreche mit einer Frau, die sagt mir genauso. Gott ist, kann es nicht geben, weil es so viel Leid in der Welt gibt. Und dann, ich ahne, dass da was anderes hintersteckt. Wir kommen ins Gespräch. Es kommt heraus, ihr Mann ist kurz vorher gestorben. Also das heißt, ein paar Wochen vorher gestorben. Sie war lange verheiratet, war eine ältere Frau. Und sie war so stark verletzt dadurch. Jetzt geht es nicht um logische Argumente. Wir sprechen da, ich weiß nicht, 20 Minuten miteinander. Am Ende sitzen wir auf der Bahnhofsbank und beten zusammen. Und da ist es Seelsorge, ist da gefragt. Die Frau hat nicht wirklich intellektuelle Gründe, an Gott zu zweifeln, sondern sie wurde mit ihrem Leiden nicht fertig. Und da müssen wir ganz anders reagieren, nämlich seelsorgerlich. Bei demjenigen, der jetzt intellektuell daran geht, also das heißt der Philosophiestudent vielleicht oder der Halbgebildete, mit dem wir diskutieren. Ja, die gibt es ja auch, nicht? Also die nennen das sehr schnell, aber achten nicht darauf. Jetzt müsst ihr allerdings auch gut mitdenken. Jetzt, ne? Jetzt müsst ihr gut denken. Jetzt sage ich ein paar Sachen, die euch provozieren und vielleicht ärgern dabei, aber sie sind logisch. Und das ist ja hier wichtig für einen Philosophiestudenten. Ne? Also das Erste, was ich sage, werde dabei ist, dafür, dass es Leid auf der Welt gibt, sagt logisch über die Existenz Gottes gar nichts aus. Denn Gott könnte doch zum Beispiel einfach nur zuschauen. Und die Menschen tun sich das Böse selbst genug an und die Naturgewalten auch. Oder? Also es könnte einen Gott geben, der einfach nur zuschaut. Der sagt das Leid gar nichts drüber. Es könnte sogar einen Gott geben, der manchmal das Leid macht, aus irgendwelchen Gründen. Wäre ja auch möglich. Denn jetzt kommen wir auf den eigentlichen Punkt. Die Frage des Leidens sagt ja nichts über die Existenz Gottes, sondern nur über den Charakter Gottes. Das heißt, ich will sagen, ein Gott, der immer nur dafür sorgt, dass es kein Leid gibt, den gibt es nicht. Da würde ich sagen, ja. Das stimmt, den gibt's nicht. An den glaube ich auch nicht. Ich glaube an einen Gott, der unter bestimmten Umständen Leid zulässt oder sogar bewirkt. Das kann natürlich einer sagen, nee, aber wenn es solch einen Gott gibt, habe ich auch schon gehört, dann will ich aber ihn nicht glauben. Dann merkt man, das ist dann wieder vollkommen unlogisch. Das wäre ungefähr so, als wenn jemand sagt, wenn ich während der Schwerkraft auf die Nase fallen kann, dann glaube ich einfach nicht an die Schwerkraft. Die ist böse, die schadet mir. Ja, manche Leute reagieren wirklich so. Die sagen, wenn Gott so ist, dann glaube ich an ihn nicht. Ja, wie absurd. Wenn Gott wirklich so ist, dann ist gar nicht die Frage, ob du daran glaubst oder nicht. Dann ist er so, dann musst du dich damit abfinden. Genau wie mit Naturgesetzen. Oder du kannst sagen, ich kaufe mir mal ein neues Auto und da steht in der Betriebsanleitung, du musst Benzin tanken. Sag ich, nee, so ein Auto will ich nicht. Ich will ein Auto, was mit Wasser läuft. Also Schlauch rein, tankst du voll und dann sagst du am Nachbarn noch, weißt du, wie günstig ich getankt habe? Ja, und wie lange geht das? Ja, bis du losfahren willst, nicht? Ja. Ja, ich will euch durch die Provokation Beispiele nennen, die Gedankenstruktur deutlich machen. Und die Gedankenstruktur ist, dass das Leiden hat nichts mit der Existenz Gottes zu tun. Das ist der Grundgedanke, den versuche ich euch zu illustrieren. Und ich hoffe, das ist euch deutlich geworden, weil es könnte einen Gott geben, der zuschaut, es könnte einen Gott geben, der es bewirkt, es könnte einen Gott geben, der Leiden unter bestimmten Umständen zulässt. Und das ist, glaube ich, die biblische Antwort. Weil, und jetzt wird auch gesagt, ja, aber ein Gott, der allmächtig ist und Liebe ist, das ist ja häufig das Argument, den kann es nicht geben. Und jetzt würde ich sagen, das stimmt auch nur dann, wenn Gott eben nur allmächtig ist und Liebe. Also das heißt, wenn er garantiert, nie ein Leid zuzulassen. Das tut der biblische Gott aber nicht. Der biblische Gott ist eben absolute Liebe, absolute Allmacht, aber absolute Allwissenheit, absolute Wahrheit, absolute Gerechtigkeit und so weiter. Das heißt, er hat ja noch andere Eigenschaften. Und diese anderen Eigenschaften führen manchmal dazu, dass diese absolute Liebe-Eigenschaft für uns nicht immer so deutlich erkennbar ist. Weil für uns ist ja auch immer noch schwierig zu beurteilen, das wäre ein weiterer Teil der Antwort, inwiefern, was ist jetzt wirklich Liebe? Ist es Liebe, Leid in jedem Fall zu verhindern? Und hier würde ich sagen, gar nicht. Ich könnte euch zahlreiche Leute sagen, die gerade durch Leid davor gehindert worden sind, ihr Leben und das Leben von anderen kaputt zu machen. Dann ist dieses Leiden doch sogar gut. Also das heißt, auch der generelle Gedanke, Leide sei generell schlecht und deshalb müsse Gott es verhindern, stimmt ja gar nicht. Oder wie viel kannst du durch Leiden lernen an Geduld? Ist Geduld positiv? Ja. Die Leute wollen gerne Geduld ohne Leiden lernen, aber das geht ja eben nicht. Nicht? Weil wie willst du Geduld lernen, wenn sie nicht auf die Probe gestellt wird? Und auf die Probe stellen ist Leiden. Also das heißt, hier, man hat zu einseitige Vorstellungen von Leid. Also auch solche Sachen. Also das wären jetzt logische Argumente. Ne? Und die kann man jetzt mit Beispielen illustrieren, wenn man will. Da muss man aufpassen, passt das beim Partner, passt das beim Gesprächspartner nicht. Aber das wären jetzt drei verschiedene Wege. Also der eine ist mehr so dieses Alltagsgespräch, jemand, der dich mundtot machen will. Ein anderer, der seelsorgerliche Probleme und Fragen hat. Der andere, der intellektuell dran geht. Aber in allen drei Fragen, wir können Antworten geben. Und die sind, glaube ich, durchaus logisch und stimmig. Also es ist nicht so, dass ich nur auf dem Ärmel schütteln muss und sagen, muss mir einfach glauben. Nein, das ist stimmig. Also wenn nicht, nennt Gegenargumente.
Eine Sache ist einfach, wo Jesaja sagt, sie sehen und erkennen es nicht und sie hören und verstehen es nicht, die haben verstockte Herzen. Weil die verstockte Herzen haben, werden sie auch nicht sehen, werden sie auch nicht hören.
Die gibt es auch, allerdings wir dürfen das nicht zu schnell sagen. Denn auch Jesaja sagt nicht, alle Menschen sind so. Also es gibt Menschen, die sind so. Und manchmal während Gespräche merkst du das. Das ist dann derjenige, dem sagst du, als du ihm erklärst du das, und der sagt sogar noch ja und sagt, ich glaube trotzdem nicht. Da ist das irgendwo, das ist verstockt. Oder Leute, da fängst du bei einem Problem an, dann kommt er zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Manche solcher Leute frage ich auch, wenn ich jetzt alle deine Probleme lösen könnte, würdest du dann glauben? Und dann sagst du, nee. Ja, und dann ist die Sache klar. Dann brauchst du auch nicht mehr zu argumentieren. Dann hast du solch einen verstockten Menschen vor dir. Aber manche Christen sagen zu schnell, jemand ist verstockt, einfach weil er intensive Fragen stellt. Es gibt Leute wirklich, die stellen intensive Fragen. Dann sind wir herausgefordert, nicht faul zu sein, sondern intensiv uns damit auseinanderzusetzen und Antworten zu formulieren. Nur dann, wenn Gott uns deutlich macht, jemand ist verstockt, dann sollten wir das Gespräch auch abbrechen. Aber wir müssen beides haben. Wir sollten wirklich viel Zeit investieren. Wir müssen davon ausgehen, Leute, Intellektuelle, gerade Gemeinden, christliche Gemeinden, verlieren Intellektuelle, manchmal nicht mal die Ungläubigen, sondern ihre eigenen Kinder. Warum? Weil sie zu intellektualitätsfeindlich sind, viele Gemeinden. Das heißt, du darfst gar keine Frage stellen. Und dann irgendwann kommen die Leute, ja, wenn ich nie Fragen stellen kann, dann will ich auch nicht glauben. Es sind ja viele, auch gerade in Spätaussiedlergemeinden, die jungen Leute studieren und irgendwann denken sie sich, wir sind ja klüger als unsere Eltern, manchmal sind sie es ja auch, zumindest intellektuell, aber das heißt doch lange nicht, dass sie Recht haben, was Gott angeht. Aber manche Eltern lassen sich aufs Gespräch nicht ein und sagen, das ist Anfechtung vom Teufel, das ist böse, du darfst nicht das dir Fragen stellen. Und was ist das Ergebnis? Das geht ein, zwei Jahre gut und dann verabschieden die sich vom Glauben. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Hier sind wir herausgefordert, Antworten zu formulieren. In vielen Fällen kann man Antworten formulieren. Das fordert nur Gehirnschmalz und Anstrengung und Mühe. Also, und das sollten wir tun. Nicht jeder muss es tun, aber viele sollten es tun. Um Gott zu verherrlichen durch unseren Verstand. Das soll ja auch tun können. Aber, und da hast du vollkommen recht, dem Verstockten, da sollen wir nicht endlos weiter diskutieren. Dem müssen wir auch mal sagen, jetzt Schluss, das ist dann nur Zeitverschwendung. Und manchmal hilft so eine Frage, wie ich sie gerade gestellt habe, wenn alle Probleme geklärt werden, würdest du dann? Und manche sind so ehrlich, dass sie dann auch sagen, nein. Dann merkst du, hier geht es wirklich nur ums Diskutieren. Der hat seine Entscheidung getroffen, denn an Gott zu glauben, ist nie eine Frage nur der Argumente, das ist eine Frage der Entscheidung. Wir lesen in der Bibel, ich glaube es ist im Jakobus, selbst die Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt und fürchten sich vor der Stunde. Das heißt, selbst wenn du weißt, es gibt Gott und die Bibel ist wahr, die Pharisäer wussten, Jesus ist von Gott. Und trotzdem haben sie nicht daran geglaubt. Das heißt, was wir tun können durch Argumente, ist, Vorwürfe, Denkprobleme auszuräumen. Wir können dadurch niemanden zwingen, gläubig zu werden oder das zu akzeptieren. Wir können Probleme ausräumen, wir können gute Argumente liefern. Aber letztendlich ist der Glaube eine Entscheidungsfrage. Und am Ende wird es immer auf eine Entscheidung hinauslaufen. Aber bis dahin müssen wir Leute helfen, dass sie nicht aus bestimmten Gründen ablehnen, die gar keine echten Gründe sind. Und dafür ist dann eben Apologetik, dafür sind diese Argumente, die ich nenne, die ersetzen die Entscheidung des Menschen nicht. Aber sie helfen ihm, diese Entscheidung besser treffen zu können, wenn er offen ist.
Ja. Eine gläubige Familie geboren, hat mir nichts gebracht. Der
ja.
Zeitgeist hat mir so geschleppt, ich hab so ein Leben geführt, als mir Mutter einmal fragte, mein Sohn, willst du dich bekehren? Sage ich, Gott, nimm solche Sünden nicht an. Weil ich wusste meine Vergangenheit, wusste mein Leben. Ja, aber ich wusste nicht, wie groß die Liebe Gottes ist. Und ich wusste nicht, dass der Satan über mich herrscht. Weil meine Augen waren verblendet. Bis an den Tag, als ich Buße getan habe. Da kam das Leben. Da könnte ich, ich hatte Feinde, ich könnte umbringen vorher, als ich mich bekehrt habe. Ich könnte jedem Feind vergeben. Die Liebe, diese Liebe, was reinging, und dieses kam, aber war ein sehr schwerer Schritt, da herzukommen. Ich möchte jedem sagen, dass es diesen Schritt zu machen, dann habe ich Entscheidungen getroffen. Was sagen meine Freunde? Ich habe viele Freunde gehabt. Ich habe die Frau gehabt, auf die mich entlasse. Und weil so ein Zustände manchmal, die scheiden sich die Frau. Ich lebe heute mit ihr, Gott sei Dank, ja. Aber das Leben war sehr hart.
Ja.
Und dieses Leben, dieses harte Leben, und auch diesen Kampf und diesen Leid, das zugehört uns an. Seine Arbeit.
Ja.
Seine Arbeit mit jedem Menschen von uns.
Genau, deshalb habe ich das ja auch gesagt. Letztendlich die Entscheidung ist das Wesentliche. Und bei dir würde ich sagen, Gott hat auch dieses Leid benutzt, um dich letztendlich wieder zurückzurufen. Und das tut Gott manchmal. Das ist für uns nicht angenehm.
Ich bin sehr froh und dankbar, ja. Weil ich, wenn er nicht das getan hätte, ich hätte Gott schon lange nicht.
Ja.
Ich hätte nicht gelebt.
Ja.
Ja, danke. Und das ist, denke ich, letztendlich Glaube, das Intellektuelle begleitet das Ganze. Aber das Entscheidende ist dann, bin ich jetzt bereit, mich dafür zu öffnen? Und bei manchen braucht es das Leid, was dafür vorbereitet. Bei dem anderen die Diskussion. Da müssen wir halt von uns Gott von Weisheit schenken lassen. Ja.
Ich passe nicht ganz hierher, aber wie stellt sich die Religion oder wie stellt sich die Kirche der Frage, dass durch Zuwanderung zunehmend unser Glaube in Frage gestellt wird? Meine spezielle Islam.
Ja, das wäre auch wieder ein großes Thema. Islam unterrichte ich auch an der Schule. Ich mache es kurz. Und vielleicht fange ich einfach mal damit an, sozusagen entgegengesetzt einer gewissen Tendenz, die ich zu beobachten meine, ich glaube, unser Problem ist in Deutschland nicht der Islam, sondern die Schwäche des christlichen Glaubens. Wäre der christliche Glaube stark, dann würden uns diese, je nachdem, 6 bis 8 Millionen Muslime gar nicht groß stören. Aber weil der christliche Glaube und die Kirchen so schwach sind, weil sie so oberflächlich sind, deshalb werden sie erschüttert. Und deshalb glaube ich auch, das Erste, was wir tun sollten, ist nicht gegen die Muslime zu kämpfen, sondern für die Erneuerung der Kirche, weil das ist die eigentliche Antwort. Denn wenn wir ja noch schwache Muslime haben, dann geht auch alles bergab. Dann haben wir die Säkularisierung und die Gottlosigkeit genauso, nur auch noch von Muslimen. Aber wenn die Kirche erneuert wird, wenn Christen zu Jesus Christus finden, dann haben wir eine Antwort. Und ich bin immer noch der Überzeugung, wenn jemand Jesus Christus wirklich verstanden hat, die Bibel verstanden hat und daneben den Koran sieht, dann wird er in jedem Fall sich für Gott entscheiden, weil das ist viel glaubwürdiger, was da drin steht. Aus logischen Gründen, aus dem, was Menschen berichten können, aus dem, wie uns Gott vorgestellt wird, gibt es, glaube ich, viele Argumente, die ich jetzt nennen könnte, die für den christlichen Glauben kritisch zum Islam stehen, die ich jetzt nicht nenne, weil das nicht das Hauptthema war. Aber generell, ich glaube, wir müssten auch als Christen aufpassen. Ich habe vor 10 Jahren ein Buch geschrieben über den Islam, Gewalt im Islam. Damals war das noch kaum ein Thema. Danach sind zahlreiche Bücher erschienen. Jetzt würde ich das Buch so nicht mehr schreiben, nicht weil es falsch ist, sondern weil ich merke, dass viele Christen zu viel Angst vor dem Islam haben. Und das ist schädigt, denn wenn wir Angst haben, reden wir nicht mehr mit den Muslimen. Christen müssen heute sehen, es gibt radikale Muslime, etwa 20%. Das ist schlimm, das ist viel. Salafiten sind besonders welche, die auch beobachtet werden von der Verfassungsschutz und so. Die sind gefährlich. Aber die meisten Muslime, die ihr auf der Straße trefft, sind relativ friedliche Leute. Die sind zwar anders als ihr. Und die sind in Deutschland, damit wir ihnen vom Glauben erzählen. Und wenn sie sich bekehren, dann sind sie aus anderen Ländern, aber sind eure Brüder und Schwestern. Wenn ihr euch umschaut unter der Bibelschülern, jetzigen und ehemaligen, werdet ihr feststellen, das sind Leute, die kommen aus Syrien, aus der Türkei und sonst etwas, sind zum Glauben gekommen, sind unsere Geschwister. Wichtig ist hier nicht, dass die Leute hier geboren sind, sondern wichtig ist, welche Überzeugung vertreten sie. Es gibt so viele gottlose Deutsche, mit denen möchte ich weniger zusammenleben, als mit einem frommen Syrer. Ne? Also deshalb, ich glaube, das Entscheidende ist hier stärker, dass wir sehen, wir müssen diese Leute für Jesus Christus erreichen. Wie tun wir es am besten? Dass alle zum Glauben kommen, wird nicht passieren. Aber noch haben wir eine Chance. Wenn wir noch länger schlafen dabei, in 20, 30 Jahren, werden wahrscheinlich die Muslime so viel Einfluss haben, dass wir gar keine Chance mehr haben, frei über den Glauben darüber zu reden. Denkt an die erste Ministerin in Hessen. Was die erste Forderung? Kreuze von den Schulen weg. Da merkt ihr, wenn Muslime viel Macht haben, werden sie auch nutzen. Ist ja auch klar, das ist nicht, weil sie böse sind, das würden wir ja auch tun, wenn wir die Macht haben. Genau.
Solange ihr eine Minderheit seid, ordnet ihr euch.
So ist es.
Sobald ihr aber die Möglichkeit habt, zu herrschen, herrscht.
Ja, und deshalb sollten wir jetzt die Möglichkeit nutzen, wo sie Minderheit sind, und das Evangelium verbreiten. Das ist die einzige Chance. Alles andere wird sowieso nicht klappen. Forderungen, alle Muslime raus, wird nie funktionieren, weil da müssen wir Religionsfreiheit abschaffen, Glaubensfreiheit und so weiter, geht gar nicht. Darüber hinaus, die Überalterung der Gesellschaft wird dazu führen, dass wir noch mehr Immigranten bekommen in den nächsten Jahren. Es werden nicht weniger, sondern mehr. Das ist ganz klar, es geht gar nicht anders. Wo sollen die Arbeitskräfte hinkommen? Die Deutschen haben sich entschieden, keine Kinder mehr zu bekommen. Ja, woher sollen dann die Arbeitskräfte kommen? Oder wir schließen alles, aber wer bezahlt dann unsere Renten und Krankenversicherung? Geht auch nicht. Das heißt, es werden Ausländer kommen, egal was wir wollen oder nicht, aber jetzt ist das, machen wir das Beste raus, erreichen wir sie für den Glauben.
Die Aleviten sind zum Beispiel besonders offen.
Ja. Ja, weil die Aleviten sind eben auch, muss man jetzt wissen, eine Minderheit in der Türkei, wurden dort häufig auch verfolgt und werden von vielen Muslimen nicht ganz ernst genommen und manchmal dann eher offen. Auch Muslime aus dem Iran, die haben häufig den real existierenden Islam erlebt im Iran und wurden verfolgt. Viele von denen kommen auch eher zum Glauben als manche, die den Islam nie erlebt haben. Also von daher, das sind ein paar Punkte, das ist gut, das einordnen zu können. Aber da ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung.
Ich kaufte vor einigen Jahren über Internet ein Auto in Hagen. Stellte sich dann heraus, er war also gar kein Privatmann, sondern finanzierte darüber sein Studium. Er kam ein Muslim aus Afrika. Wir haben ungefähr eine Viertelstunde über das Auto gesprochen, eine Viertelstunde über den Glauben. Als ich dann Tage später dann auch die Übergabe des Wagens war, hatte ich ihm versprochen, ich bringe dir eine Bibel mit.
Mhm.
Er nahm die Bibel und zog sie so zu seinem Auto.
Mhm.
Mit einer solchen hohen Ehrfurcht vor Gottes Wort. Also ich denke, da gibt es viel mehr Offenheit, als man vermutet.
Mhm.
Nur, die Moslems sagen, die dekadente Gesellschaft ist für sie einfach ein Abschaum.
Mhm.
Und ich denke von daher, wenn sie überzeugte Christen kennenlernen, sind sie dafür auch offen.
Ja. Also da würde ich genauso das unterstützen mit vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe im Muslim. Bei uns auch im Dorf, wir haben zwei muslimische Familien da, ein kleines Bauerndorf, mit denen verstehen wir uns gut. Wenn wir die besuchen, die laden uns sofort ein, viel mehr als die nicht-islamischen, also die Einheimischen, ne? Also, ja. Ja, ich meine nicht, dass wir uns mit denen streiten, aber ich meine, der normale Lipper, wir sind ja hier in Lippe, der normale Lipper ist eher stur und der ist eher, was ich nicht kenne, mag ich nicht. Und wenn du nicht 20 Jahre an einem Ort lebst, dann sowieso bist du nur Zugereister und was weiß ich. Das heißt, ganz schwierig, gehst du zu diesen Muslimen, wir klingeln an der Haustür, komm rein und ins Wohnzimmer und gleich über Gott reden und so. Die bekehren sich nicht sofort. Aber erstmal die Chance sehen. Und das würde ich unterstützen. Meine Erfahrung ist, die meisten Muslime, die können gut über den Glauben sprechen. Mehr als mit manchen Einheimischen. Und das wollen wir nutzen.
Ich habe seit einem halben Jahr einen muslimischen Arbeitskollegen. Der hat mir nach 3 Tagen gesagt, du bist der erste Christ, der mir begegnet, der das glaubt, was du sagst.
Ja. Und das ist doch toll.
Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und was auch hilfreich ist bei Muslimen, dass man wirklich weiß, sie kennen den Gott der Liebe nicht.
Mm.
Das ist ein ganz, ganz starkes Argument für Muslime.
Ja, woran sie auch manche auch leiden, nicht gerade die Suche. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Seminar gedacht war. Bis 3:45. Bis 3:45. Auch 3:45, da haben wir noch Zeit. Ne? Ja. Bitte? Ach so, okay. Also, dann will ich euch auch hier nicht festnageln, weil einige, die gerne gehen wollen. Aber ich mache nochmal einen Abschluss. Also, Abschluss jetzt dabei ist, ich habe euch von vornherein gesagt, ich werde nicht alle Argumente behandeln können. Mir war es wichtig zu sagen, die Bibel sagt deutlich, nimmt für sich in Anspruch, von Gott zu kommen. Das ist unser Ausgangspunkt. Wer es bezweifelt, jetzt müssen wir sehen, sind die Zweifel berechtigt oder nicht. Ich habe euch dann auch gesagt, versucht zuerst zu verstehen, was euer Gesprächspartner denkt, ehe ihr zu schnell das interpretiert und dann mit Argumenten rauskommt, die für den anderen gar nicht da sind. Dann erkennt auch, wo heute die eigentlichen Gefahren der Angriffe auf die Bibel sind. Die sind nämlich heute nicht mehr in der bibelkritischen Theologie der Universitätstheologen. Denn die liest ja zum Glück kein Mensch. Ja, ich meine, außer wenn du das studierst, wer wird das sonst so lesen? Sondern das ist heute mehr in der Populärliteratur. Das heißt, in der Politik, in den Medien, in der Esoterik, in dem Atheismus, da sind unsere Auseinandersetzungen. Und da müssen wir unsere Gesprächspartner und Gegner kennen, ihre Argumente und Gesprächsstrukturen kennen, um dann sachgemäß zu antworten. Hier zuerst versucht, auf die Denkstrukturen einzugehen und dann auf die einzelnen Argumente. Versucht nicht, Sachen zu beweisen, die ihr nicht beweisen könnt. Das kommt nur blöd raus. Und versucht auch nicht, Diskussionen zu führen, die nicht unbedingt notwendig sind. Und dann habe ich euch jetzt ein paar Beispiele genannt, wie man dabei vorgehen kann. Ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen werdet davon. All diejenigen, die jetzt noch länger diskutieren wollen und Fragen haben, ihr dürft gerne noch hier bleiben. Aber alle anderen, die mal jetzt eine Pause brauchen und viel gehört und sowas haben, die lassen wir hier gerne gehen und hoffen, dass ihr da viel, viel mitnehmt. Auch hier, schaut noch mein Buch an, wenn es euch interessiert. Also, wer noch Fragen hat, kann gerne hier noch ein bisschen bleiben. Wir diskutieren noch in der kleinen Runde und allen anderen noch einen schönen Männertag. Werde ich nachher auch noch mal vorbeischauen.